27. Januar 2015. Die digitale Wohnung und ihr staatlicher Nachschlüssel. Zu den eher skurrilen öffentlichen Diskussionen nach den Morden in Paris zählt das Wiederaufflammen eines jahrzehntealten Streits um grundlegende Sicherheitstechniken. Das neue europaweite Kryptoscharmützel um die Frage, ob der Staat bestimmen können soll, wer welche Verschlüsselungstechnik verwenden darf. Die Logik ist denkbar schlicht und folgt den Schablonen ähnlicher Forderungen der letzten Jahre. Man brauche Mittel und Wege, um in verschlüsselte Daten hineinschauen zu können. Ansonsten wäre der Untergang des Abendlandes so gut wie sicher. Natürlich soll es nur um den Antiterrorkampf gehen. Da erübrigt sich die Frage wohl, wie das Unterminieren von Sicherheitstechnologien hier tatsächlich helfen könnte. Denn dass Behörden und Wirtschaft längst selbst und in zunehmendem Maße auf sichere Verschlüsselung angewiesen sind, drängt sich als Logikfehler unmittelbar auf. Das neuerliche politische Geschacher kommt just in dem Moment der digitalen Geschichte, als sich die großen amerikanischen Internetkonzerne entschlossen haben, endlich auf breiter Basis Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für ihre Kunden auszurollen. Google-Frontman Eric Schmidt hat schon vor dem Snowden Geheimdienstkauf verkündet, dass gegen staatliche Überwachung nur allseitige Verschlüsselung helfen könne. Er bezog sich zwar im Jahr 2013 auf China, aber da wir mittlerweile wissen, wer in der Champions League der Überwacher und Hintertürenfabrikanten spielt, dürfte Schmidt auch hier nicht falsch liegen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière versucht das Ansinnen der Kryptoregulierung zu erklären, indem er einen Vergleich mit Alarmanlagen und anderen Sicherungen an Häusern heranzieht. Natürlich halte der Staat die Bürger dazu an, das eigene Haus zu verschließen und vielleicht eine Alarmanlage anzuschaffen. Trotzdem hat die Polizei selbstverständlich das Recht, unter bestimmten rechtsstaatlichen Voraussetzungen in ein Haus einzudringen. Was dem es hier unerwähnt lässt, der Staat verschafft sich dabei nicht den Zweitschlüssel zu allen Häusern, um heimlich und verdeckt eindringen zu können. Bisher müssen auch noch keine patriotischen Hintertüren eingebaut werden, um im Fall der Fälle den Behörden Zugang zu verschaffen. Auch verbietet keine staatliche Stelle, Titangitter an die Fenster anzubringen und dicke Stahltüren einzubauen, um Eindringlinge abzuwehren. Doch genau das ermöglicht in der virtuellen Welt die Kryptographie. Nicht umsonst sind an die Durchführung einer Hausdurchsuchung rechtliche Hürden und Transparenzanforderungen geknüpft. Heimlich darf sie nur in seltenen Ausnahmefällen erfolgen. Sie ist auch niemals ein Dauerzustand. Normalerweise müssen Bewohner und Zeugen zugegen sein. Beschlagnahmte Gegenstände werden protokolliert. Trotzdem ist eine solche Durchsuchung für die Betroffenen oft ein traumatischer Vorgang, der ihr Sicherheitsgefühl ähnlich stark beeinträchtigt wie ein Einbruch. Kryptographie kann bei persönlichen Nachrichten und beim Versand geschäftlicher Unterlagen ebenfalls ein Sicherheitsgefühl erzeugen, denn sie schützt unsere virtuellen Besitztümer. Sie ist der einzig wirksame verbliebene Schutz, den wir für unsere Gedanken, Gespräche und Gefühle haben, sobald sie in digitaler Form festgehalten werden. Mit der verkorksten Hausanalogie zu fordern, Polizei und Geheimdienste müssten einen Nachschlüssel für jede Verschlüsselung bekommen, wie es auch der britische Premierminister David Cameron tat, wäre nicht nur das Ende des Vertrauens in die digitale Kommunikation, sondern auch rechtlich fragwürdig. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum Staatstrojaner Verschlüsselung explizit als legitimes Mittel des digitalen Selbstschutzes aufgeführt. Beschränkungen der Nutzung kryptografischer Algorithmen gibt es in Deutschland von Seiten der hiesigen Regierung bisher nicht. Dieses Privileg haben die meisten demokratischen Staaten ihren Bürgern und ihren Unternehmen nicht zufällig gewährt, sondern es beruht auf der Erkenntnis, dass Mathematik nicht zu verbieten ist. Und es wäre den Menschen wohl nur schwerlich zu vermitteln, warum etwa die eigene Bank verpflichtet werden sollte, Hintertüren in ihre technischen Sicherung des Online-Bankings einzubauen, wo doch ohnehin schon überall am digitalen Wegesrand Ganoven lauern. Der rechtlich informierte Bankkunde dürfte zudem ein Bewusstsein dafür haben, dass es kein Bankgeheimnis mehr gibt und Ermittler im Zweifel legal und ganz ohne kryptografische Hintertüren Zugriff auf Geldtransaktionsdaten bekommen. Am Ende der Diskussion vor zwei Jahrzehnten standen die Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik. Ein klares Bekenntnis des Staates zum umfassenden und ungehinderten Einsatz von Verschlüsselung. Die Argumente gegen ein Kryptoverbot sind seither unverändert. Jedoch hat sich die Welt weitergedreht. So gut wie jedes Unternehmen nutzt heute durch Verschlüsselung gesicherte Netze. Oft ist der Zugang zu einem sogenannten VPN, also einem kryptografisch gesicherten Netzwerk der Firma, das erste, was ein neuer Mitarbeiter erhält, noch bevor ihm ein Gebäudeschlüssel ausgehändigt wird. 100% der Menschen, die Computer oder Mobiltelefone benutzen, kommen jeden Tag mit Verschlüsselung in Berührung, ob sie es wissen oder nicht. Hinzu kommt seit der letzten Kryptodiskussion ein deutlich gestiegenes Interesse an Verschlüsselungstechniken, sowohl privat als auch beruflich, sowie eine nicht nur durch die Snowden-Veröffentlichung verursachte Vertrauenskrise, die alle Bereiche der Computernutzung erfasst hat. Angesichts dieser Situation scheint die Idee der Messias geradezu aberwitzig. Noch ist unklar, wie genau eine Kryptoregulierung aussehen soll. Sollen Hintertüren befohlen werden? Dürfen zukünftig Staat und lizenzierte Wirtschaft sicher verschlüsseln, private Nutzung aber wird eingeschränkt? Es wirkt wie ein Rückfall in eine längst überkommene Vorstellung von moderner Demokratie. Der Staat soll kryptografisch geschützt im Geheimen agieren können, dem Bürger aber wird der Schutz seiner virtuellen Sphäre genommen. Andersrum war es aber gedacht.
Februar 2015. Finger weg von meinen Daten. Fast zwei Drittel investigativ arbeitender US-Journalisten haben kein oder nur geringes Vertrauen darin mehr, dass ihre Kommunikation und ihre Daten beim Transport unangetastet bleiben, fanden letzte Woche die Meinungsforscher vom Pew Research Center heraus. Die Snowden-Folgen sickern langsam in den Alltag von Berufsgeheimnisträgern, die mehr als in früheren Jahren die Sexiness der Verschlüsselung für sich entdecken. Insbesondere die freie Software GNU Privacy Guard zum Verschlüsseln von E-Mails, aber auch allen anderen Arten von Daten erfreut sich unter denen die Überwachung missbilligenden besonderer Beliebtheit, weil sie vergleichsweise einfach zu nutzen und für alle Plattformen gebräuchlich ist. Die Chance, dass ein Kommunikationspartner für verschlüsselte Nachrichten GNU-PG verwendet, ist überproportional hoch. Die Fälle angeklagter Journalisten, die nicht mehr nur aus China oder Russland, sondern auch aus den Vereinigten Staaten international berichtet werden, dürften dazu beigetragen haben, dass die Sensibilität bei vertraulicher Kommunikation nicht nur unter Journalisten gestiegen ist. Die freie Verschlüsselungssoftware tut ihr Werk buchstäblich auf Millionen von beruflichen und privaten Rechnern. Dass derzeit nur ein einzelner deutscher Entwickler an der in der ganzen Welt verbreiteten Software arbeitet, ist eigentlich kaum zu glauben, zudem ist auch die Qualität seiner Arbeit nicht unumstritten. Dass er sich aber durch Spenden finanziert, wusste bis vor kurzem kaum jemand. Ein Spendenaufruf vom Ende letzten Jahres, bei dem zunächst nur eine kleine Summe zusammenkam, verbreitete sich nun jedoch viral, sodass es letzte Woche nur ein paar Stunden dauerte, bis ein sechsstelliger Betrag auflief. Doch in der Post-Snowden-Welt erhöht sich nicht nur die private Spendenbereitschaft für Anti-Überwachungswerkzeuge, sondern auch ein Umdenken in kommerziellen Kreisen ist zu verzeichnen. Denn inzwischen kommen auch Gelder aus der Industrie zur Unterstützung freier Software. Der Milliardenkonzern Facebook kündigte an, jährlich den überschaubaren Betrag von $50.000 für die Weiterentwicklung von GNU-PG dazuzugeben. Auch das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen Stripe, das digitale Bezahlsysteme anbietet, beteiligt sich mit derselben Summe. Eigentlich ist das nur folgerichtig, denn freie Software ist längst kein Privatspaß mehr, sondern wird in industriellen Kreisen an allen Ecken und Enden verwendet. Auch Facebook betreibt seine Dienste beispielsweise auf Open-Source-Betriebssystemen. Dass sich die Konzerne mit ein paar Kröten an der Finanzierung der Entwickler beteiligen, ist schon länger üblich. Nach den Snowden-Veröffentlichungen und dem Heartbleed-Schock im letzten Jahr sind zwar die Summen erhöht worden, das löst aber das Problem der strukturellen Unterfinanzierung noch nicht. Freie Software ist für ihre Entwickler wahrlich kein Selbstläufer. Gewissenhafte Konzeption, Entwicklung, Testen, Dokumentation und Wartung, manchmal auch Übersetzung oder das Sicherstellen von Interportabilität kosten Zeit und Geld. Ein paar Scheine für eine Domain, den Besuch von Entwicklerkonferenzen, die notwendige technische Infrastruktur und vielleicht ein schickes Logo müssen auch noch übrig sein. In den letzten Jahren ist zudem die Benutzbarkeit in den Fokus gerückt. Denn was nützt die sicherste Software, wenn der Anwender sie nicht oder nicht sicher handhaben kann? Gute User-Interface-Designer sind rar und teuer und in der Szene freier Software unterrepräsentiert. Gut gemachte freie Software nützt allen, es ist gerade deren Essenz. Jeder darf sie verwenden. Warum also es nicht zum Ziel ausrufen, die vielen tausend Studenten der technischen Fächer verpflichtend an das Auditieren heranzuführen, also das Inspizieren, Überprüfen und Bewerten quelloffener Software? Studenten gestalterischer Studiengänge könnten konzeptbegleitend auf die bessere Benutzbarkeit der Programme hinwirken oder nachträglich die schlimmsten Schaden auswetzen. Ähnliche Zielvorgaben könnten für das Testen quelloffener Softwareprodukte festgelegt werden. Der Lerneffekt wäre zweifelsohne hoch. Mehr Fehler würden gefunden und ausgemerzt, die Benutzbarkeit verbessert. Vor allem aber könnte sich eine Generation Studenten nicht nur mit dem Gedanken vertraut machen, dass selbst abgehangene Software viele Fehler enthält und welche das typischerweise sind, sondern würde unmittelbar die Vorteile offener und freier Software kennenlernen. Bei allem Idealismus, auch Open-Source-Projekte enthalten natürlich Fehler. Die weit überwiegende Mehrheit sind Ungenauigkeiten, Schlampereien oder Denkfehler des Programmierers. Bei Projekten ohne Qualitätssicherungsdruck schleichen sich auch gern Abkürzungen und lose Enden ein. Dokumentiert und korrigiert man diese Kleinigkeiten frühzeitig, besteht die Chance, dass Probleme erkannt werden, bevor sie sich zu Sicherheitslücken auswachsen, die bei verbreiteter Software Millionen Menschen betreffen und viel Zeit und Geld kosten können. Wollte man die aktuelle Vertrauenskrise in Sachen IT-Sicherheit und Überwachung in absehbarer Zeit überwinden, wird auch der Staat sein Handeln ändern müssen. Denn freie Software erschwert es deutlich, Hintertüren darin zu verstecken. Finanziert die öffentliche Hand Software, sollte sie in Zukunft schon deshalb quelloffen werden. An Schulen und anderen Bildungseinrichtungen gilt das umso mehr, vor allem dort, wo nicht nur mit, sondern an Software gearbeitet wird. Die öffentliche Hand kann sich das ohne Zweifel leisten, wenn sie nur wollte. Man spart sich gar sämtliche Lizenzkosten. Statt wie üblich in IT-Großprojekten immense Mengen Geldes zu verbrennen, kann die staatliche Investition in Open-Source-Projekte gerade kleine, kreative Unternehmen fördern. Man kann sie etwa in handliche Komponenten aufteilen, mehrere Bewerber gegeneinander antreten und die Ergebnisse unabhängig auditieren lassen. Wer die Auditierungsrunde gewinnt, kann bei weiteren Vergaben bevorzugt oder mit Bonuszahlungen angespornt werden. Das ist übrigens ein Trick, der in den Vereinigten Staaten hinlänglich zum Aufpäppeln der Startups im Silicon Valley bemüht wurde, mit beeindruckendem Erfolg.
Februar 2015, Kampf mit Masken im Schatten. Die Schlagzeilen versprechen Spannung, Drama und das Gefühl, dass endlich einmal jemand das Richtige tut. Das Hacker-Kollektiv Anonymous kündigte an, die Propagandakanäle des IS als Ziel zu wählen, wie üblich mit einem dramatisch vertonten Aufrufvideo. Offenbar war die Aktion durchaus erfolgreich, etliche der anvisierten Twitter-Accounts und Webseiten verschwanden, oftmals durch massenweise Meldungen bei den Systembetreibern, die die Zugänge sperrten. Die Geschichte klingt schön und herzerwärmend und viel zu einfach. Die Medien, fixiert auf wiedererkennbare Markenzeichen wie die bekannte Anonymous-Maske, nahmen sie dankbar auf. Das allseits bekannte Böse in Gestalt der mordenden Islamisten des Möchtegern-Kalifats gegen das Gute in Gestalt der Aktivisten von Anonymous. Das sind die Geschichten, die sich gut erzählen lassen, die jeder versteht und die ohne die lästigen, verwirrenden Komplexitäten der modernen Welt auskommen. Gern übersehen wird die Tatsache, dass Anonymous kein festgefügtes Kollektiv, keine Bewegung im klassischen Sinne ist. Die Anonymous-Maske ist ein Label, eine Marke, derer sich jeder bedienen kann. Die eingeführten Symbole, den Jargon, den Stil von Anonymous zu benutzen – dies alles ist nicht weiter schwierig, es erfordert lediglich ein wenig kulturelles Wissen um die tradierten Gepflogenheiten. Jeder kann sich die zur Anonymous-Ikone gewordene Guy Fawkes-Maske vom Haken nehmen, sie aufsetzen und darunter seine Interessen verfolgen, so sie nur halbwegs in die bekannten Muster und Erwartungen passen. David Lloyd hat die Maske für den Alan Moore-Comic V for Vendetta entworfen. Eine politische Bewegung, die keine Anführer, Sprecher, Identifikationsfiguren mehr braucht. Sondern nur ein Symbol, das sich jeder aufsetzen kann, ist die Kernidee des Werkes und wurde zuerst im Kampf gegen die Scientology-Sekte in die Realität übertragen. Unter dem Schutz der Maske wurden politische Aktionen möglich, die durch die allgegenwärtigen Identifikationstechniken und die Möglichkeit der Repressionen gegen das Individuum zu riskant und gefährlich geworden waren. Etwa gegen die für ihren harschen Umgang mit Kritikern bekannte Sekte. Die Ziele, gegen die sich eine Vielzahl von Aktionen unter dem Label Anonymous richtete, waren vielfältig, gern radikal und kontrovers mit dem Geruch des Vigilantentum. Aber sie sind eben oft auch breit zustimmungsfähig, weil sie das Böse in der Welt angehen, gegen das die etablierten Institutionen nicht agieren können oder wollen, oder diese Institutionen selbst das Böse sind. Auf der anderen Seite der Geschichte steht der IS, über den nicht viel mehr bekannt ist als über Anonymous. Die Zuordnung zum IS erfolgt vor allem über die bekannten Symbole, die schwarze Kriegsflagge mit dem Glaubensbekenntnis und der belehrend erhobene Zeigefinger schwarz vermummter Gestalten mit der Kalaschnikow im Arm. Die Parallelen sind offensichtlich. Auch der IS wählte den Weg der Wiedererkennbarkeit über einfache Symbole, die Möglichkeit für jeden Willigen, sich der Bewegung anzuschließen, indem er sie benutzt, weil die Identifizierbarkeit von Personen im Zeitalter globaler Überwachung eine strategische Schwäche ist. Nur wenige der IS-Akteure treten erkennbar in Erscheinung. Die Dschihadisten lernten in Irak und Afghanistan, dass viele, die als Person identifizierbar sind, auf den Tötungslisten landen und durch Drohnen- oder Special-Forces-Operationen liquidiert werden. Die Techniken zur Aufdeckung von Organisationsstrukturen, Kommunikationswegen und Beziehungsgeflechten durch flächendeckende Überwachung und Analyse sind so hoch entwickelt und effektiv geworden, dass die traditionellen hierarchischen Wege der Organisation für die Gegner des Westens nicht mehr funktionieren. Die Antwort, die der IS darauf gefunden hat, folgt im Kern den gleichen Erkenntnissen, die zur Entstehung von Anonymous führten. Die Auseinandersetzung Anonymous vs. IS erinnert vor diesem Hintergrund in gewisser Weise an das antike griechische Theater und das japanische No-Theater, bei denen die Schauspieler symbolbeladene Masken tragen. Es ist der Konfliktstil der Zukunft. Die Reduktion der Akteure auf den Symbolgehalt der Masken, das Zurücktreten der Personen hinter die Ikonografie transzendiert die gewohnten Wahrnehmungen und Einordnungen der Parteien in Auseinandersetzungen. Dass sich jeder eine der Masken nehmen und unter ihr sein Stück auf der Bühne der Weltöffentlichkeit inszenieren kann, passt zum allgemeinen Verschwinden benennbarer Demarkationen und Protagonisten. Anonymous selbst gibt schon in seiner Verlautbarung einen deutlichen Hinweis darauf, dass die eigentlichen Akteure auch ganz andere sein könnten, als es die einfache Geschichte in den Medien vermuten lässt. We are hackers, crackers, hacktivists, fishers, agents, spies or just the guy from next door. Stecken also Agenten und Spione der Geheimdienste oder vielleicht doch der nette Kerl von nebenan hinter der Aktion gegen den IS? Oder vielleicht alle zusammen? Man weiß es nicht, man kann es nicht mehr wissen. Auch wer der IS eigentlich ist, bleibt weitgehend im Dunkeln. Die Informationen darüber stammen von Geheimdiensten, die oft genug ein Eigeninteresse daran haben, eine greifbare Geschichte in die Welt zu setzen, in deren Schatten sich frei und unbeschränkt agieren lässt. Die Verwirrung ist zum Konzept geworden, zum Mittel der Politik. Die Abwesenheit von Gewissheiten, das Ende der konsistenten Narrative, ist die neue Normalität. Die Konfliktregularien der alten Welt hatten zum Ziel, klare Fronten zu schaffen, eine Wiedererkennbarkeit von Freund und Feind. Nach der Genfer Konvention müssen Kombattanten klar erkennbare Kennzeichen tragen, die ihre Zugehörigkeit zur jeweiligen Konfliktpartei zeigen. Irreguläre Bewaffnete, die gegen diese Regel verstoßen, genießen keine Schutzrechte und können ohne weiteres von allen bekämpft werden. Die Logik der Regelung geht davon aus, dass sich reguläre Armeen gegenüberstehen und irreguläre Kräfte eine Ausnahme sind. Dass große Gebiete wie die Krim mit unmarkierten Soldaten besetzt werden könnten, die der örtlichen regulären Armee weit überlegen sind, war nicht vorgesehen. Die Auflösung der Gewissheiten in den militärischen Konflikten durch Selbstverteidigungskräfte und private Söldnertruppen folgt einem Muster, das sich in den Auseinandersetzungen im digitalen Raum schon lange abzeichnet. Die Attribution eines Angriffs im Netz ist kaum möglich, wenn sich die Angreifer auch nur ein wenig Mühe geben. Selbst wenn es gelingt, eine Attacke auf einen Server in China zurückzuverfolgen, kann man immer noch nicht ausschließen, dass es nicht etwa die NSA war, die sich über mehrere Zwischenstationen Zugang zu diesem Server verschafft hat. Aus den Snowden-Dokumenten wissen wir, dass die Five Eyes-Geheimdienste regelmäßig tausende Systeme im Internet auf Vorrat aufbrechen, um den Ursprung ihrer Angriffsoperation zu verschleiern. Als jüngst die Geschichte über den angeblichen nordkoreanischen Angriff auf Sony per US-Präsidentenerklärung fast den Status eines Casus Belli erlangte, wurde die Frage der Attribution digitaler Attacken schlagartig ins Rampenlicht gerückt. Die Informationsgrundlage war dürftig. De facto gab es nur Geraune der Geheimdienste, die versicherten, über eindeutige, aber leider, leider nicht veröffentlichbare Beweise zu verfügen. Wie sie erlangt wurden, ob sie stichhaltig oder Produkte selektiver Wahrnehmung oder falschen Fährten sind, Das kann die Öffentlichkeit nicht nachvollziehen. Entsprechend groß ist das allgemeine Misstrauen, das in einem Verlust der effektiven Fähigkeit zur politischen Meinungsbildung resultiert. Mit dem Ende der Möglichkeit zur eindeutigen Attribution verschwindet insbesondere im virtuellen Raum auch das Instrumentarium der konventionellen Politik und Diplomatie. Einen Gegner, den man nicht kennt, kann man nicht bestrafen, kaum abschrecken, man kann ihn schwer ächten. Die Strategien des Kalten Krieges, immer noch das Lieblingsinstrumentarium insbesondere der Militärs und vieler westlicher Politiker, laufen ins Leere. Die Geheimdienste fühlen sich wohl in einer solchen Welt. Sie haben einen großen Anteil daran, dass die Welt so geworden ist. Das Stuxnet, der klandestine digitale Erstschlag gegen den Iran durch die USA und Israel, eine Büchse der Pandora geöffnet hat, ist mittlerweile unumstritten. Was folgte, ist ein Abgleiten in ein digitales Alle gegen Alle, bei dem es keine Gewinner geben kann. Die Dienste versuchen, ihre alleinige Kompetenz im Enttarnen anderer Maskenträger herauszustellen und etwaige Fähigkeitslücken in diesem Bereich als Begründung für noch mehr Überwachungstechnik anzuführen. Doch selbst wenn noch mehr Überwachung irgendetwas bringen könnte, es entstünde nur die nächste Stufe des Informationsmonopols, mit dem die Dienste das Handeln der Politik bestimmen. Niemand anderes kann ihre Informationen prüfen und Fähigkeiten, Methoden und Operationen sind natürlich geheim zu halten. Sich eine geeignete Maske zu nehmen, um damit eine plausible Geschichte für eine schattige Operation zu stricken, ist das ureigene Metier der Geheimen. Wir tun gut daran, Geschichten, die zu einfach, zu schön, zu plausibel sind, nicht länger zu glauben. Unsere Sehnsucht nach klaren Narrativen ist zur Falle geworden, die uns manipulierbar macht. Eine Welt voller Schattenkrieger, die sich nach Belieben eine Maske vom Haken nehmen, um uns ein schönes Theaterstück vorzuspielen, hat nichts mehr mit Demokratie oder den Idealen der Aufklärung zu tun.
Februar 2015. Jedes Mittel ist Recht. Wenn jemand sich hinter dem Rücken des Besitzers an dessen ausgelagertem digitalen Gehirn namens Smartphone zu schaffen macht, dann ist er entweder kriminell oder hat ausnahmsweise das Recht dazu eingeräumt bekommen. 2/3 der Deutschen nutzen täglich ein Smartphone, es gibt daher nicht mehr viele Menschen, denen das nicht unmittelbar einleuchtet, so durchdrungen ist der Alltag der großen Mehrheit von der permanenten Kommunikation über die Geräte, denen man alles Mögliche anvertraut und die unsere Bewegungsprofile festhalten. Um Inhalte von Telefonen und Computern legal auslesen zu dürfen, also um einen Blick in das Innere dieses Digitalhirn zu werfen, wird in der Regel ein Richterbeschluss benötigt und mithin eine Begründung, warum man diese Erlaubnis bekommen soll. Das ist natürlich keine deutsche Eigenheit, sondern in Demokratien ein errungener Standard. Nur für Geheimdienste gelten offenbar andere Regeln. Sie nehmen sich ganz unverschämt, was sie kriegen können. Die vergangenen Tage waren ein Feuerwerk an Veröffentlichungen über deren heimliche Operationen, um Schadsoftware in technische Systeme zu implantieren, digitale Waffenarsenale zu konstruieren und Sicherheits- und Verschlüsselungsmaßnahmen zu umgehen. Insbesondere der umfangreiche Bericht von Kaspersky Lab, der die Verbreitung und Fähigkeiten solcher geheimdienstlicher Schadsoftware analysiert, macht deutlich, dass seit mehr als einem Jahrzehnt komplexe Spionagewerkzeuge auf die Menschheit und ihre Computer losgelassen werden, die mit jedem Jahr noch erweitert wurden. Die staatlichen Hacker infizieren Computersysteme nach Belieben, wenn sie nur irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen. Als letzte Woche auch noch bekannt wurde, dass NSA und GCHQ bei den Herstellern von SIM-Karten für Mobiltelefone hinterrücks deren Kryptoschlüssel erbeutet haben, bestätigte das nur die aggressiven Angriffsstrategien und die Attitüde, in Fragen der digitalen Kommunikation stehe ihnen eine Art Narrenfreiheit zu. Selbstverständlich wird den ausspionierten Mitarbeitern und den Firmen selbst nichts Unrechtes vorgeworfen, sie sind nur Kollateralschäden. Wie solche gezielten Einbrüche in Unternehmen noch mit der vorgeblichen Überwachung von Terroristen zu rechtfertigen sein soll, begründen nicht mal mehr diejenigen, die ansonsten noch immer die Privilegien der Geheimdienste verteidigt haben, sie aktuell hierzulande gar noch ausbauen wollen. Nachdem in den ersten Monaten der Snowden-Veröffentlichungen das massenweise Abgreifen und Durchforsten der Daten aus den Netzen im Vordergrund stand, rücken in den letzten Monaten die Angriffe auf die Firmen, die ihr Geschäft mit der Verschlüsselung und Sicherheit nicht nur der mobilen Kommunikation machen, in den Fokus. Es ist noch keine 3 Monate her, als bekannt wurde, dass Unternehmen, die Mobilfunknetzwerke betreiben, sowie deren Mitarbeiter Opfer einer Geheimdienstoperation mit dem Namen Aurora Gold wurden. Von Seiten der Bundesregierung kommt zu all dem nur eisernes Schweigen. Obwohl mit der Münchner Firma Giesecke und Devrient nun auch ein deutsches Unternehmen Ziel des Beutezugs von GCHQ und NSA zu sein scheint und in den neuen Snowden-Enthüllungen Erwähnung findet, ist Wirtschaftsspionage offenbar weiterhin kein Thema, das diskutiert werden müsste. Getroffen hat es diesmal als Lieferant von SIM-Karten besonders die Firma Gemalto, die an Kunden in einer dürren Pressemitteilung versicherte, sie wisse auch nicht mehr als das, was von The Intercept offengelegt worden war. Zur Frage, ob und wie viele Kunden von dem GCHQ-NSA-Gebaren betroffen sein könnten, macht Gemalto ebenso wie weitere potenziell angegriffene Wettbewerber keine Angaben. Klar ist nur, sind die Partnergeheimdienste in den Besitz der SIM-Kartenschlüssel gekommen, erlaubt ihnen das, die Daten und Gespräche eines erheblichen Anteils der mobilen Kommunikation zu entschlüsseln, ohne jegliche richterliche Kontrolle, versteht sich. Dass SIM-Karten ausgetauscht werden müssen, wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Ob noch andere Kryptoschlüssel erbeutet wurden, etwa für EC- oder Kreditkarten sowie Gesundheits- oder Identitätskarten, ist momentan noch unklar. Gemalto beispielsweise produziert nach eigenen Angaben nicht nur etwa 1/3 aller SIM-Karten, sondern für etliche Staaten auch die Chips in den elektronischen Reisepässen und weltweit etwa jede 2. der verschiedenen Chipkarten, die wir mit uns herumtragen. Nicht in jedem Fall liefert Gemalto allerdings für die Chips auch die Kryptoschlüssel selbst mit, dennoch dürfte das Unternehmen insgesamt als kompromittiert gelten. Was die lange Liste der Kunden solcher Hersteller dringend interessieren muss, sind genaue Informationen, welche der Produkte von den Geheimdiensten kompromittiert wurden. Denn neben der Überwachungsproblematik ist auch Identitätsdiebstahl möglich, also das Täuschen mit falschen Identifizierungsnachweisen. Im kruden Selbstverständnis der Geheimdienste ist das ein gängiges Vorgehen, um Operationen abzutarnen. Die Kryptoschlüssel auf den SIM-Karten dienten ursprünglich nicht dem Zweck, die Inhalte der Kommunikation zu schützen. Aufgrund vormals verbreiteter Abrechnungsbetrügereien durch das Klonen der SIM-Karten wollten Mobilfunkanbieter nur Abhilfe schaffen, um nicht weiter abgezockt zu werden. Heute identifizieren SIM-Karten aber faktisch Menschen. Die kurze Gemalto-Pressemitteilung endet mit folgender Bemerkung. Es gäbe in der letzten Zeit viele staatlich finanzierte Angriffe, die in den Medien und in der Wirtschaft Beachtung gefunden hätten. Dies unterstreiche in besonderem Maße, wie ernst es um die Cybersecurity stünde. Es klingt wie eine Art Stoßseufzer, der in den letzten Monaten aus der Wirtschaft immer häufiger zu hören ist. Man hat sich an die Berichte über geheimdienstliche Hintertüren und gezielte Angriffe in gewisser Weise gewöhnt, wie an den Wetterbericht. Dass ein Ende der Angriffe nicht absehbar ist, sondern sich eine bedrückend rechtsfreie Parallelgesellschaft aus Geheimdiensten und ihren kommerziellen Partnern bar jeder Kontrolle und hinter unseren Rücken durch die Netze hackt, sollten aber weder Wirtschaft noch Bürger akzeptieren.
März 2015. Die Snowden-Zweifler. Es gibt immer noch Menschen, die nicht glauben wollen, was über die Geheimdienste enthüllt wurde. Es ist fast 2 Jahre her, dass Edward Snowden den Versuch startete, Kontakt mit investigativen Journalisten aufzunehmen und ihnen von seinem Arbeitsalltag bei Geheimdiensten und deren Vertragspartnern zu berichten. Seine wesentliche Motivation, über die er sich seitdem in unzähligen Interviews geäußert hat, war die Befürchtung, dass ein großer Teil der technischen Überwachungsprogramme gegen geltendes amerikanisches Recht verstößt. Ob Snowden nun Patriot oder Verräter ist, dürfte wohl erst von kommenden Generationen beurteilt werden. Bereits seit Juni 2013 läuft gegen ihn eine amerikanische Strafanzeige wegen Diebstahls von Staatseigentum und Spionage. Der nicht nur unter Juristen seither kontrovers diskutierte Espionage Act aus dem Jahr 1917 bildet die Grundlage für diese Ermittlungen. Zwar mag man berechtigte Zweifel haben, ob die rechtliche Verfolgung und die rabiat geführte politische Hatz in den Vereinigten Staaten angemessen sind. Die Idee aber, man würde eine Art Betrüger jagen, dessen Behauptungen aus der Luft gegriffen sind, ist abstrus. Doch offenbar nicht abstrus genug für jeden. Neuerdings ist es gerade in vermeintlich staatstragenden Kreisen zur Modeerscheinung geworden, die gravierenden Erkenntnisse aus den Snowden-Papieren zu relativieren, zu verharmlosen oder gleich ganz zu negieren. Der Impuls ist verständlich, schließlich musste die politische Elite des Westens im Zuge der Enthüllungen eingestehen, dass die Geheimdienste ihrer Kontrolle weitgehend entglitten sind und ein geradezu bizarres Eigenleben ohne parlamentarische oder gar gesellschaftliche Aufsicht führen. Wer ernsthaft an dieser Diagnose zweifelt, lese eine beliebige Vernehmung eines Geheimdienstzeugen in einem der Untersuchungsausschüsse zur NSA oder zum NSU nach. Die beliebtesten Argumentationsmuster der Snowden-Zweifler sind strukturell schon deswegen erheiternd, weil sie sich der gleichen Mechanismen bedienen wie jene sonst von denselben Leuten verlachten Verschwörungstheoretiker, die man neudeutsch Truther nennt. Das Lieblingsargument sind die Fehler und Ungenauigkeiten, die sich bei der Berichterstattung und Interpretation der Snowden-Dokumente zwangsläufig ergeben. Daraus, dass hier und da im Laufe der weiteren Analyse Korrekturen und Ergänzungen nach der Erstpublikation vorgenommen wurden, folgern sie, dass die grundlegende Erkenntnis aus den Dokumenten falsch wäre. Es gäbe gar keine massenweise Überwachung. Von einem Überwachungsstaat könne deswegen keine Rede sein, wurde jüngst auch in dieser Zeitung moniert. Unter anderem mit der Begründung, dass das Wort Überwachungsstaat nicht im Brockhaus stehe. Abgesehen davon, dass der Brockhaus möglicherweise für Phänomene der digitalen Welt das falsche Nachschlagewerk ist, drängt sich die Frage auf, mit welcher selektiven Ignoranz man an die Lektüre der Snowden-Dokumente gehen muss, um zu einer solchen Erkenntnis zu kommen. Programme wie Tempora, bei dem der gesamte Internetverkehr, der durch Großbritannien fließt, für mehrere Tage gespeichert und durchsucht wird, sind genauso gut dokumentiert wie das Anzapfen ganzer Glasfaserkabelbündel auf allen Kontinenten. Seitens der britischen und der amerikanischen Regierung werden die Programme längst nicht mehr bestritten. Allenfalls die Feststellung, sie seien unrechtmäßig, wird dementiert und mit immer gleichen Floskeln pariert. Gewiefte Snowden-Zweifler schreckt das nicht, denn es lässt sich noch konziliant auf die Angstargumentation umschwenken. Die Geheimdienste mögen zwar alles anzapfen, aber sie suchen doch nur ganz selektiv in den Milliardendatensätzen, nämlich ausschließlich nach Terroristen und sonstigen schwarzen Schafen. Dass wir für die Verbrecherjagd eigentlich zuständige Polizisten haben, wird dabei genauso ignoriert wie jener Teil der Snowden-Veröffentlichungen, der millionenschwere Programme zum Unterminieren der IT-Sicherheit detailliert darstellt. Den Kern des Dissenses bilden letztlich zwei Fragen. Sollten wir Geheimdiensten, die so viel verschwiegen, so viel vertuscht, so oft gelogen, betrogen und sogar gefoltert und getötet haben, vertrauen? Wir können all das in Folterdokumentationen, parlamentarischen Untersuchungsberichten und Büchern nachlesen. Nicht selten mussten nach dem Bekanntwerden der Fakten Geheimdienstchefs ihren Hut nehmen. Manchmal wurden gar reumütige Erklärungen veröffentlicht. Aber besteht irgendein Anlass dazu, anzunehmen, dass die Dienste zukünftig ihre obszöne technische Machtfülle sensibel und sparsam in unser aller Interesse nutzen? Die Snowden-Dokumente enthalten bisher wenige konkrete Namen und Details von ausgespähten Personen und Organisationen. Ob Snowden keinen Zugriff auf diese Daten hatte oder sie absichtlich nicht mitnahm, ist nicht relevant. Ihm ging es primär darum, die Öffentlichkeit über die technischen Fähigkeiten und das bis dahin unvorstellbare Ausmaß der Überwachungsapparate zu informieren. Nun aber zu behaupten, dass, weil wir noch keine größeren Mengen Abhörprotokolle zu lesen bekommen haben, diese wohl auch nicht existierten, passt in keiner Weise zu dem, was wir über die Geheimdienste im Nachgang der Enthüllungen gelernt haben. Weder das unbestrittene Milliardenbudget der NSA noch die Zahl der Auswärter oder die ganz am Anfang der Enthüllungen bekannt gewordenen Arbeitspläne mit den darin niedergelegten Überwachungsprioritäten lassen den Schluss zu, es ginge NSA, GCHQ, BND und Co. nur darum, ein paar hundert Gefährder zu überwachen. Die Snowden-Dokumente über die aktive digitale Zersetzungsarbeit, die das britische GCHQ bei politischen Bewegungen betreibt, sprechen eine deutliche Sprache. Die Überwachungssysteme sind politische Machtmittel, an denen die Dienste die Regierungen nach Gutdünken partizipieren lassen. Die politische Strategie, diesen undemokratischen und den Werten des Westens grundlegend widersprechenden, aber für die Regierenden bequemen Zustand fortzusetzen, ist nun absehbar. Man macht den Po Faller und tut am besten so, als wäre da gar kein Problem. Wir können zwar alles und jeden überwachen, aber wir tun es nicht. Versprochen, großes Pionierehrenwort.
April 2015. Schluss mit dem verniedlichenden Gerede. Es war kurz vor Ostern im letzten Jahr und mehr als 4 Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, als die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs nach einem Jahrzehnt politischen Streits einen Schlusspunkt unter die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung setzte. Aufgrund des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens erklärte er sie für unzulässig. Den Gong haben aber nicht alle gehört. Zwar ist zwischenzeitlich auch in den Niederlanden, in Österreich, Rumänien und Bulgarien die Datenhortung gerichtlich verboten worden. Doch das Jahr ist vergangen, ohne dass die Entscheidung des Gerichtshofs auch für andere anlasslose, massenhafte Überwachungsprogramme Folgen gehabt hätte. Weiterhin produzieren neben der NSA mit ihrer internationalen Telekommunikationsspionage auch europäische Geheimdienste wie das britische GCHQ oder der deutsche BND im Wochentakt Schlagzeilen, während im Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Bundestag zeitgleich versucht wird, den Zeugen die technischen Fakten aus der Nase zu ziehen. Vergessen scheint allerdings die monatelange Diskussion um die Aussagekraft von Metadaten, die mit Beginn der Snowden-Veröffentlichungen geführt wurde. Dass sich ohne Kenntnis von Inhaltsdaten ausgesprochen gehaltvolle Informationen aus diesen Metadaten zusammensetzen lassen, bleibt zwar als Erkenntnis aus der Analyse der NSA-GCHQ-Überwachung, aber ein Umdenken in Sachen Vorratsdatenspeicherung oder generell bei anlasslosen Überwachungswerkzeugen ist bei deutschen Spitzenpolitikern nicht auszumachen. Im Gegenteil, der Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach sich am Osterwochenende erneut dafür aus, sämtliches digitale Kommunikationsverhalten festzuhalten, um die täglichen Milliarden von Metadaten-Bits, die sich aus menschlicher und auch maschineller Kommunikation ergeben, für Strafverfolgung und Geheimdienste nutzbar zu machen. Nur die Begründungen für den Datenübergriff werden mit den Jahren immer absurder, im konkreten Fall sogar geschmacklos angesichts des Versagens der Ermittlungsbehörden. Denn Gabriel äußerte die durch nichts belegte These, dass man die NSU-Morde mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung hätte verhindern können. Seit 1998 waren die mutmaßlichen NSU-Täter Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos untergetaucht und begannen in der Folge ihre jahrelange Mordserie. Wie die Behörden mit der Fülle der vorhandenen Daten umgingen, lässt sich im NSU-Prozess verfolgen und in den Berichten der Untersuchungsausschüsse detailliert nachlesen. Angesichts dieser Aneinanderreihung von skandalösen Fehlleistungen erscheint es wie ein Hohn, wenn Gabriel ernsthaft argumentiert, die Vorratsdatenspeicherung hätte das rechte, blinde Auge der Behörden wieder sehend gemacht. Schon immer wurde das Datenaufhäufen als Allheilmittel gepriesen, aber ausgerechnet die beispiellose Serie an Ermittlungsfehlern, Aktenvernichtungs- und Löschaktionen, bezahlten Nazi-V-Männern
und auffallend selektiver Wahrnehmung von Polizei und Geheimdiensten als Begründung heranzuziehen, haben die Hinterbliebenen nicht verdient. Es ist übrigens derselbe Gabriel, der im Deutschlandfunk nur ein paar Tage zuvor das massenhafte Datensammeln noch geißelte, wenn es um kommerzielle Zwecke geht. Zitat: Ich will nicht, dass wir Menschen quasi mit jeder Regung ihres Lebens und jeder Handlung in ihrem Leben zum Gegenstand von kapitalistischer Verwertung machen. Wenn diese digitalen Regungen aber von Staats wegen vorgeschrieben vollständig festgehalten werden, sieht Gabriel das Problem gar nicht. Eigentlich hatte der Vizekanzler noch im Januar beteuert, man wolle den Gesetzesentwurf auf EU-Ebene abstimmen. Nun wird es wohl doch ein deutscher Alleingang. Er verspricht den Wählern immerhin ein verfassungskonformes Gesetz. Es scheint wohl notwendig, das zu betonen. Sowohl die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs als auch die vom Bundesverfassungsgericht festgelegten Grundsätze umzusetzen, ist aber kein leichtes Unterfangen. Denn Karlsruhe hat neben den Datenschutzfragen auch entschieden, dass die kommerziellen Unternehmen die Daten halten technisch sicher aufbewahren müssten. Diese Sicherheitsvorschriften gesetzlich zu fassen, soll nun die zuständigen Minister Thomas de Maizière und Heiko Maas erledigen. Das technische Sichern der Daten wird die Massenspeicherung nicht nur erheblich verteuern. Angesichts der Snowden-Enthüllungen ist die Risikoabschätzung in Fragen der IT-Sicherheit heute eine andere als zu Zeiten des Karlsruher Urteils aus dem Jahre 2010. Hinzu kommt eine Verzehnfachung des Kommunikationsaufkommens und die dynamische Mobilfunkentwicklung. Es sollte niemand die Schultern zucken, wenn über die Vorratsdatenspeicherung mit populistischen, widersinnigen Argumenten oder in einer verniedlichenden Weise gesprochen wird, so als hielte man für den staatlichen Zugriff mal eben ein paar Einzelverbindungsnachweise von Anrufen fest. In Wahrheit erfasst sie von der gesamten Bevölkerung jegliche digitale Transaktion, die kommuniziert wird, nebst der Information, von wo sie geschehen ist. Für viele schon heute und für sämtliche Menschen in der nahen Zukunft bedeutet dies, dass ihr digitaler Schatten ohne sinnvolle Gründe auf Abruf in Datenbanken landet. Aber die Schulterzuckenden sind nur noch eine kleine Minderheit. Allensbach hat Anfang des Jahres ermittelt, dass sich nur noch 11% der Menschen in Deutschland dafür aussprechen, dass ihre Telefon- und Internetdaten anlasslos gespeichert werden. Ob diese 11% SPD-Wähler sind, wurde zwar nicht gefragt, aber dem früher als Instinktpolitiker geltenden SPD-Chef sollten sie keine allzu große Verlockung sein. Der stellvertretende SPD-Parteichef Ralf Stegner hatte seiner Partei nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ins Stammbuch geschrieben, sie sei gut beraten, sich nun gänzlich von diesem Überwachungsinstrument zu verabschieden. Denn ob sich das Ignorieren der Meinung der Bevölkerung und auch die Geringschätzung der Entscheidungen hoher Gerichte bei den Regierenden als Politikform festsetzt, darüber entscheiden schließlich immer noch die Wähler.
So handelt nur, wer Unangenehmes zu verbergen hat. Vom 11. Mai 2015. Seit der NSA-BND-Untersuchungsausschuss, für viele Beobachter doch überraschend, inkriminierende Fakten über die tatsächliche Kooperation des BND mit der NSA zusammenträgt, fällt immer öfter ein Wort: Selektoren. Aus den Snowden-Dokumenten wissen wir, dass es sich dabei um eine Art Grundprinzip von Abhörgeheimdiensten handelt. Wie funktionieren Selektoren? Wofür sind sie eigentlich wirklich da? Wie viel Macht steckt in ihnen? Das Arbeitsprinzip eines Abhörgeheimdienstes wie der NSA oder des GCHQ beruht auf mehreren Stufen. Im ersten Schritt besorgt sich der Dienst mit praktisch allen Mitteln den Zugang zu den Daten und Anrufen, die durch Internet und Telefonleitungen fließen, zu den Glasfasern, Satellitenverbindungen und Funkstrecken. Aus diesen Quellen kommen gigantische Mengen an Daten in verschiedenster Form zusammen, so wie sie auf den Informationsadern unserer Welt transportiert werden. Anrufe, Kurznachrichten, E-Mails, Chats, Webseitenaufrufe, Buchungen, Datenbankzugriffe, die ganze Vielfalt der digitalen Kommunikation und Transaktionen. Kein Mensch kann diese Mengen noch selbst lesen, sichten oder gar auswerten. Der schrankenlose Zugriff führt jedoch mitnichten dazu, dass die Geheimdienste, wie zuweilen hoffnungsfroh naiv angenommen, in den Datenmengen ertrinken. Computer sind heute schnell genug, um in den Datenströmen, noch während sie vorbeifließen, nach Merkmalen aller Art zu suchen. Deshalb, und um Verschlüsselungsmethoden anzugreifen, sind die großen Abhörgeheimdienste auch die Betreiber der größten Supercomputer auf diesem Planeten. Diese Merkmale, die im zweiten Schritt in den abgehörten Datenströmen gefiltert werden, sind die Selektoren. Man kann sich das etwa vorstellen wie eine Paketsortieranlage bei der Post, die nach Größe, Gewicht, Postleitzahlen sortiert. Nur dass die Sortieranlage der Dienste auch nach der Farbe des Einschlagpapieres, Schreibweise der Adresse und Geruch des Pakets sortieren können. Während die Post normalerweise nicht in die Pakete hineinschaut, können die Filtercomputer der Dienste auch danach schauen, ob Wollsocken oder Kaffee im Paket sind und den beigefügten Brief lesen. Selektoren können einfacher Natur sein, etwa eine einzelne Telefonnummer, deren Anrufe fortan aufgezeichnet werden, oder komplex, etwa alle IP-Adressen eines internationalen Konzerns, dessen gesamter Nachrichtenverkehr aus den abgehörten Datenströmen in die Speicher der Dienste kopiert wird. Ein NSA-Selektor, wie er laut den Snowden-Dokumenten verwendet wird, kann die Komplexität eines kleinen Programms annehmen, um etwa alle Kommunikation aufzuzeichnen, die aus einer Region kommt und bestimmte Charakteristika aufweist. Wer die Selektoren kontrolliert, bestimmt, was abgehört wird. Wie viele Daten durch die einzelnen Selektoren herausgefischt werden, ist pauschal nicht zu beantworten. Ein Selektor kann eine einzelne E-Mail-Adresse betreffen oder die Kommunikation eines ganzen Landes. Es ist daher nicht anzunehmen, dass die Anzahl der NSA-Selektoren, die vom BND nach unklaren Kriterien als Verstöße gegen deutsche Interessen gewertet wurden, der Anzahl betroffener Menschen entspricht. Die muss weitaus höher liegen. Die in der Presse kursierende Gesamtzahl der Selektoren von über 40.000, die europäische Interessen betreffen, war die Rede, von 6,5 Millionen insgesamt, weist auf einen erheblichen Umfang an Betroffenen hin. Ohne Kenntnis der Selektorkategorien, ob es sich nun um E-Mail-Adressen, ganze Länderdomains oder Telefonnummern handelt, und der Suchbegriffe ist es unmöglich, den Umfang, die Qualität und die Brisanz der vom BND an die NSA geleiteten Daten einzuschätzen. Es ist schon sehr bezeichnend, dass der BND lieber einen weiteren Inkompetenzvorwurf kassiert und vorgibt, über keine Protokolle an die NSA und übermittelten Daten mehr zu verfügen, als sie den Abgeordneten des NSA-BND-Untersuchungsausschusses zur Sachverhaltsaufklärung zu überlassen. So handelt nur, wer ausgesprochen Unangenehmes zu verbergen hat. Ein beliebtes Argument der Geheimdienstapologeten ist, dass man nicht von Massenüberwachung sprechen könne, weil durch das Selektorsystem ja nur selektiv Kommunikationsdaten zur genaueren Analyse aussortiert werden. Doch die über 6 Millionen an den BND als Wunschliste übermittelten Selektoren sprechen längst eine andere Sprache. Schon mit wenigen tausend Selektoren lässt sich etwa der gesamte politisch aktive Teil der Bevölkerung und die Wirtschaftselite eines Landes erfassen, ihre Kommunikation aus den Datenströmen isolieren und überwachen. Es genügen die richtigen Schlüsselwörter und die Tatsache, dass sie im Social Graph nah beieinander sind, weil sie intensiv miteinander kommunizieren. Bei über 6 Millionen Selektoren, die allein der BND im NSA-Auftrag nur auf die von ihm abgefangenen Datenströme als Filter anwendet, muss man davon ausgehen, dass jeder, dessen Handeln oder Gedanken in erfassten Regionen auch nur ansatzweise von Relevanz ist, überwacht wird. Der aktuelle Selektorskandal um die willfährige, ungeprüfte Kooperation des BND mit der NSA ist insofern nur ein Symptom eines tiefgehenden Konflikts, der um die Frage kreist, wie eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft ihr Geheimdienstwesen organisiert und welche Risiken sie bereit ist, in Kauf zu nehmen, um ihren Charakter zu bewahren. Deutschland hat sich nach Ende des Kalten Krieges unzweifelhaft in eine große Abhängigkeit zu den Vereinigten Staaten begeben. Der amerikanische Wertekanon hat die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft geprägt. Natürlich betraf das nie nur die ökonomische, politische und militärische Zusammenarbeit, sondern von Beginn an auch die Geheimdienstkooperation. Entsprechend kommt es vielen als unverrückbar, ja geradezu als Sakrileg vor, diese Verflechtung auch nur zu hinterfragen. Mit Blick auf die Geheimdienstskandale der letzten Jahrzehnte beidseits des Atlantiks steht es den Deutschen nicht gut an, jetzt nur mit dem Finger auf die Amerikaner zu zeigen. Auch wenn durch die Gelder, die der US-Kongress dem Geheimdienstkomplex zubilligt, eine erheblich bessere Ausstattung und damit personelle und technische Möglichkeiten weit jenseits europäischer Geheimdienste finanziert werden, sind doch die strukturellen Probleme bei der Kontrolle von deren Machenschaften hier wie dort gegeben. Auch die Abhängigkeiten zwischen der politischen Sphäre und den Geheimen ähneln sich auffallend stark. Vergleichbares ist über eine Reihe weiterer europäischer Geheimdienste festzustellen, weswegen eine nationalstaatlich orientierte Perspektive fehlgeht. Es wäre an der Zeit, darüber nachzudenken, ob das Wertesystem, das die atlantische Verbundenheit in den Nachkriegsjahren in Westdeutschland im Konflikt mit dem Osten hervorbrachte, noch intakt ist. Von den Idealen, die Generationen für die freiheitlichen Werte des Westens begeistert haben, ist in der politischen Klasse der USA und insbesondere ihrem Geheimdienstapparat wenig übrig. Es wird überwacht, es wurde gefoltert, entführt, gelogen und vertuscht in einem Maße, das nur noch systematisch zu nennen ist. Vielleicht ist es jetzt an Deutschland, ihnen die eigenen Ideale vorzuhalten, die demokratischen Werte in der transatlantischen Freundschaft hochzuhalten und eben nicht mitzumachen beim Abgleiten in die Geheimdienstgesellschaft. Nicht die Abschottung der technischen Überwachung in nationale Bereiche kann die Antwort auf die nicht enden wollenden Skandale mit ihren phrasenhaften nachfolgenden Beschwichtigungen sein. Denn wer die intransparenten Geheimbünde bestehen lässt, immer nur Entschuldigungen für Versäumnisse und organisatorische Defizite findet und rechtswidriges Verhalten schönredet, der setzt seine eigene Abhängigkeit nur fort. So zu tun, als gäbe es keine Alternativen zum jetzigen Geheimdienstsystem, als sei der Status quo unveränderbar, bedeutet nichts anderes, als Prinzipien der Demokratie aufzugeben. Und wer dem parlamentarischen Ausschuss, dessen Aufgabe es in unser aller Namen ist, Licht in die Geheimdienstkeller zu bringen, mitsamt den darüber berichtenden Journalisten ernsthaft vorwirft, dass sie tatsächlich versuchen, ihre Arbeit zu machen, muss sich demokratiefeind schimpfen lassen. Wer behauptet, dem NSA-Untersuchungsausschuss sei mit den Selektorenlisten, die die NSA zur Überwachung Europas beim BND beauftragte, nicht zu trauen, weil man diese dann ja gleich in den Kreml schicken könnte, muss sich fragen lassen, ob er mit dem parlamentarischen System schon abgeschlossen hat. Fast zwei Jahre nach Beginn der Snowden-Ära werden erneut naturalistische Totschlagargumente hervorgeholt, gewürzt mit Terrorpanik und der durch nichts begründeten Annahme, Geheimdienste wären das Allheilmittel gegen Terroristen, die sie oft genug selbst in der Vergangenheit gesteuert, herangezogen und ausgerüstet haben. Die Angst wird weiter instrumentalisiert. Unterschwellig, bisweilen auch offen, wird derzeit in der deutschen und US-amerikanischen Presse die Ansicht propagiert, wir alle müssten das undurchsichtige Geheimdienstgebaren des BND genauso dulden wie das seiner Kooperationspartner, weil es sonst eben zu Anschlägen in Deutschland kommen würde. Daher sei der pragmatische Weg, nicht zu genau hinzusehen, nicht zu tief zu stochern, nicht zu umfänglich aufzuklären und schon gar nicht die Amerikaner zu verärgern, sonst würden die ihre Kooperation einstellen. Sollten amerikanische Dienste tatsächlich damit gedroht haben, keine Informationen über Terroristen mehr an ihre deutschen Freunde zu übermitteln, wäre dies eine Drohung mit einem empfindlichen Übel. Das Strafrecht kennt für diese Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Erzwingung von Wohlverhalten einen klaren Begriff – Erpressung. Ein Land wie Deutschland, das sich nicht von Terroristen erpressen lässt, muss auch den zweiten Schritt gehen, sich nicht mit der Drohung eventuell möglicher Terroranschläge von seinen eigenen und den verbündeten Geheimdiensten zur Duldungsstarre nötigen lassen.
Mai 2015. Schnorcheln an Österreichs Glasfasern. Nun hat es auch Österreich erwischt, quasi mit einem Geheimdienst-Hattrick. Seit Ende letzter Woche öffentlich wurde, dass auch die eigenen Dienste des Nachbarlandes auf Ängste mit dem BND und dem NSA beim großen Kooperationsdatenhandel mitmischen, ist die Aufregung groß. Das österreichische Heeresnachrichtenamt HNAA, für das Ausland zuständig, lässt den BND seit nicht weniger als 10 Jahren an der Datenleitung zwischen Wien und Luxemburg mithorchen. Denn die NSA hatte den Nochpullerern zu verstehen gegeben, man hätte da ein gewisses Dateninteresse an den Netzen zu Tschechien, Österreich und Luxemburg. Peter Pilz, Abgeordneter im österreichischen Nationalrat, legte am Freitag dafür ungeschwärzte Beweise vor. Denn die schriftliche Bestätigung der umfänglichen Lauschaktion gab ein Zuträger des BND-Dienstleisters Deutsche Telekom in einer internen Mail. Anders als beim Selektorenskandal zuvor, als rauskam, dass der BND mithilfe seiner Abhörstation in Bad Aibling die NSA dabei unterstützte, Austrobehörden und Organisationen mit Sitz in Wien auszukundschaften, erübrigte sich das Leugnen diesmal. Pilz regt auch rechtliche Schritte gegen die Deutsche Telekom an und plant eine Strafanzeige gegen den BND und das Deutsche Bundeskanzleramt. Er verwies zudem darauf, dass ein geheimer Nichtregierungsvertrag zwischen ANAA und NSA bestehe, in enger Zusammenarbeit mit dem BND und dem britischen GCHQ. Das deckt sich mit früheren Enthüllungen des Guardian und der New York Times, die neben den Five Eyes ein weiteres Kooperationsnetz von Staaten offenbarte, die beim NSA-Datenaustausch partizipieren dürfen. Österreich gehört demnach zu diesen Auserwählten zweiter Klasse. Die Geheimdienste machen ihre Massenüberwachung weiter unter sich aus und liefern sich gegenseitig das Gewünschte auf dem Silbertablett. Und als wäre das noch nicht genug, kam letzte Woche noch raus, dass die ausländischen Geheimen auf dem Dach der britischen Botschaft in Wien eine weitere Abhörstation betreiben, die das Belauschen der Mobilfunknetze erleichtert. Zwar wird die Überwachungsproblematik im Nachbarland längst nicht so breit diskutiert wie hierzulande. Doch Österreich hatte sich gemeinsam mit Deutschland und Brasilien bereits ein halbes Jahr nach Beginn der Snowden-Veröffentlichung für eine Resolution der UN-Vollversammlung stark gemacht, um die technisierte Massenüberwachung und elektronische Spionage überprüfen zu lassen und ein Recht auf Privatheit im digitalen Zeitalter zu etablieren. Der Nationalrat erwägt nun auch einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Denn was genau die NSA-Selektoren, die der BND verwendet hat, aus den Datennetzen rausfiltert, wollen die Abgeordneten genauer wissen. Auch ist bisher unklar, welche Selektoren an die Austro-Geheimdienste rübergereicht wurden. Denn Österreich lieferte seinerseits auch Informationen. Die konservative Innenministerin Johanna Mikl-Leitner fordert in Sachen BND und NSA nun volle Aufklärung und kündete an, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu erstatten. Der dem österreichischen Innenministerium unterstehende Geheimdienst Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT, ist allerdings selbst in den Skandal verstrickt. Die Reaktionen der deutschen verantwortlichen Politiker ähneln dem hinlänglich Bekannten. Wegducken, schweigen, kleinreden. Wenn es überhaupt Kommentare von Regierungsseite gibt, dann wird vor allem verniedlicht und beschwichtigt, Hysterie bescheinigt oder das alte Lied gesungen, dass man die Geheimnisse der Geheimen nur in geheimen Gremien kommentiere. Und Angela Merkel wirbt ohne jedes Pathos um Verständnis für die Arbeit von Geheimdiensten beim Schnorcheln an den Glasfasern. Immer mit dem Verweis auf den internationalen Terrorismus, der offenbar auch aus Österreich, Tschechien und Luxemburg droht. Eine gewisse Denkabstinenz scheint sie dem Wahlvolk zu unterstellen. Die politische Kaste in Deutschland hat das mit den Briten und Amerikanern gemein. Denn dass man die Skandale nicht mal mehr so nennt und personelle Konsequenzen gar kein Thema sind, ist zum strukturellen politischen Übel geworden. Stattdessen wird gezankt über die sinnlose Frage, wer unter den Geheimdienstkritikern der größere Anti-Amerikaner sei. Jasmin Fahimi, Generalsekretärin der SPD, konterte übrigens den Vorwurf des Anti-Amerikanismus mit dem eigentlich selbstverständlichen Satz, eine deutsche Kanzlerin darf nicht unterwürfig sein gegenüber den USA. Ein Kadavergehorsam sei nicht demokratisch. Ähnliches könnte man zum sozialdemokratischen Bundeskanzler Werner Faymann sagen, wenn der BND an seine Datentür klopft. Vizekanzler Sigmar Gabriel fügte am Wochenende in Bezug auf die Einsichtnahme in die NSA-Selektorenliste, über die derzeit mit den Amerikanern gefeilscht wird, hinzu, da muss man als Bundesregierung auch mal Rückgrat zeigen. Dass die amerikanische Administration jetzt allerdings ihre Linie verlassen und den Blick in die Selektorenliste erlauben sollte, darauf deutet nichts. Dem Flehen der Bundesregierung, doch wenigstens ein bisschen entgegenkommen bei einem No-Spy-Abkommen zu zeigen, haben die Amerikaner sogar abgelehnt, als Kanzlerin Merkel blamiert mit jahrelang abgehörten Mobiltelefon vor der Weltöffentlichkeit stand. Warum also sollten sie der in die Bredouille geratenen Bundesregierung jetzt die erhoffte Zustimmung geben, die Selektorenliste einzusehen? Kritische Parlamentarier kämen doch bloß auf die infame Idee, auch andere technische Fakten der US-Geheimdienste genauer untersuchen zu wollen. Es geht in Wahrheit gar nicht um Unterwürfigkeit oder Rückgrat, auch nicht um die Wünsche der US-Administration, sondern schlicht um die Beachtung der Prinzipien demokratischer Staaten, insbesondere auch deren Gesetzgebung, die auch die Bundesregierung bindet. Hier wie in Österreich ist die geheimdienstliche Agententätigkeit fremder Mächte sowie die Beihilfe dazu verboten, genauso wie es nicht statthaft ist, die Wahrheit vor parlamentarischen Kontrolleuren zu verschleiern oder sie zu täuschen. Es darf auch für die Geheimdienste keine rechtsfreien Räume geben, wie es Justizminister Heiko Maas ausdrückt.
Juni 2015. Raus aus der digitalen Hilflosigkeit. Einer der Albträume des modernen Menschen ist es, die Kontrolle über seinen Computer zu verlieren. Nicht zu wissen, wer sich noch auf dem Gerät herumtreibt und wer die Daten lesen, den persönlichen Gedanken beim Entstehen zusehen kann, hat sich zu einer Urangst entwickelt. Nun hat diese Furcht den Deutschen Bundestag befallen. Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter leben seit Wochen in einer nervenzehrenden Ungewissheit über die Angreifer, die sich in ihren Systemen bewegen. Die sonst so machtbewusst agierende Bundestagsverwaltung, zuständig für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Systeme, strahlt eine innervierende Hilflosigkeit beim Umgang mit dem Problem aus. Die Informationslage über Ausmaß und Schäden des Angriffs besteht im Wesentlichen aus widersprüchlichen Gerüchten und vagen Presseberichten. Weder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, noch hinzugerufene externe Berater konnten zur Beruhigung beitragen. Ihr fachlich korrekter Befund lautet, dass in einem befallenen System dieser Größe, es geht um tausende vernetzte PCs, die Entseuchung schwierig, langwierig und mit ungewissen Erfolgsaussichten behaftet ist. Schnell waren Insider mit allerhand Spekulationen zu den Urhebern zur Hand. Sie seien im feindlichen Russland zu suchen. Was der Geschäftsführer des vom BSI hinzugezogenen Forensikunternehmens explizit nicht bestätigen wollte. Dass eine Schadsoftware auf Computer in Osteuropa zugreift und die gleichen im Internet frei verfügbaren Schadsoftware-Komponenten auch von östlichen Angreifern verwendet wurden, ist eine eher dünne Beleglage für eine leichthändige Zuschreibung der Urheberschaft. Zumal aus Kreisen der Fraktionen zu hören war, dass sie, nachdem tatkräftige Hilfe von der Bundestagsverwaltung ausblieb, in Eigenregie anfingen zu forschen und auf Schadsoftware stießen, die mit Servern in Westeuropa kommuniziert. Sowohl dort als auch in Osteuropa kann sich jeder Interessent und jede Interessentin Server für beliebige Zwecke einfach mieten oder, wie es die NSA und das britische GCHQ laut den Snowden-Dokumenten gern tun, den Zugang erhacken. Viel interessanter als die letztgültig nur mit viel Glück zu beantwortende Frage nach der Herkunft des Angriffs ist jedoch die Hilflosigkeit gegenüber solcher digitaler Unbill. Die Abgeordneten und die Verwaltung sind dabei nicht allein. Solche Vorkommnisse spielen sich jede Woche in deutschen Unternehmen ab. Gerade die Kleineren haben oft nicht genug Ressourcen und Wissen, um sich effektiv zu verteidigen. Und sobald eine Sicherheitsmaßnahme auch nur ein klein wenig unbequem ist, etwas mehr Aufmerksamkeit und Umgewöhnung erfordert, wird sie insbesondere in den Chefetagen abgelehnt. Vielleicht führt die Erfahrung der persönlichen Betroffenheit im Parlament nun zu einem Umdenken bei den Prioritäten der Gesetzgebung im IT-Sicherheitsbereich. Die bisherige Agenda der Regierung war: Geheimdienste und Polizeien bekommen mehr Befugnisse für den Ausbau von Staatstrojaner-Einsätzen. BND und Verfassungsschutz bauen unter dem Deckmantel der Cyberdefense mehr Überwachungssysteme. Dazu werden fragwürdige Heftpflaster wie das gerade beschlossene IT-Sicherheitsgesetz verklebt. Zu all dem kommen noch von der Leyens zukünftige Pläne für die Erweiterung der digitalen Angriffskapazitäten der Bundeswehr. Statt um wirksame Verteidigung geht es um Überwachung, um absehbar untaugliche Versuche der Angreiferidentifikation und um Mittel zum Cyber-Gegenangriff. Keine gute Strategie für die digitale Welt. Wirklich wirksam wären stattdessen hohe Investitionen in langfristige, effektive Abwehrkonzepte. Der Kern des Problems ist und bleibt die schlechte Qualität der Software, auf der unsere digitale Welt beruht, und der Mangel an qualifiziertem Personal, um Systeme sicher zu konfigurieren, zu administrieren und zu warten. Was es deshalb jetzt braucht, ist ein umfangreiches Programm zur Förderung von sicheren Programmiersprachen, sicherer Software, von Ausbildungsprogrammen für Sicherheitsspezialisten und Gesetze für Haftungsregeln und Haftpflichtversicherungen für Software- und IT-Systeme. Das taugt zwar nicht für Schlagzeilen und martialische Statements, ist aber langfristig der einzige Ausweg aus dem derzeitigen unhaltbaren Zustand der digitalen Hilflosigkeit.
Montag, 29. Juni 2015. Die große Heuchelei. Terroristen als Vorwand, den Geheimdiensten geht es um ganz andere Ziele. Wenn man beruflich einen sprichwörtlichen Schlapphut trägt, muss die vergangene Woche nach den nunmehr 2 Jahre andauernden Dramen um die Snowden-Papiere ein neuer Tiefpunkt gewesen sein. Nicht nur, dass offenkundig WikiLeaks in den Medienalltag der Geheimdienstenthüllung zurückgekehrt ist und politisch wieder mitspielt, auch was inhaltlich über die Spionage und Unterwanderung der Kommunikation von Frankreichs Staatsspitze und Wirtschaft herauskam, ist so brisant wie bemerkenswert. Denn WikiLeaks publizierte neben sogenannten Selektoren auch Auszüge aus NSA-Datenbanken, die das ganze Ausmaß der Spionagetätigkeiten offenbaren. Vielleicht lässt sich der nach wie vor schwelende innenpolitische Streit um die Selektorenlisten der NSA, in denen deutsche und europäische Ziele enthalten sein sollen, einfacher lösen. Statt des geplanten Sonderbeauftragten von Merkels Gnaden, der einen Blick hineinwerfen, aber nicht darüber sprechen darf, könnte man sie besser bei WikiLeaks hochladen. Denn im Grunde wissen wir doch jetzt schon, was NSA und BND zu verbergen haben. Die Espionage-Elysée getauften Dokumente kommen offenkundig nicht aus dem Snowden-Fundus. Die Befürchtung von Geheimdienstlern, dass Edward Snowdens Vorbild Wirkung über die unmittelbaren Enthüllungen hinaus zeigen könnte, scheint sich zu bewahrheiten. Jemand mit weitreichendem Top-Secret-Zugang mochte offenbar nicht mehr länger zusehen, wie bigott sein Arbeitgeber seit Jahren agiert. Die Einstufung der neuen Dokumente zeigen, dass sie aus dem Allerheiligsten der NSA stammen, der Gamma-Code-Word-Abteilung. Sie betreffen nicht nur Mittel und Methoden, wie sie die meisten Snowden-PowerPoint-Dokumente zeigten, sondern konkrete Abhörresultate, die Ziele und Interessen der Spione freilegen. Mit sehr wenigen Ausnahmen waren in den vergangenen 2 Jahren keine solchen höchst geheimen Informationen an die Öffentlichkeit geraten. Selbst das Kopieren solcher Dokumente ist Geheimdienstern streng verboten. Darüber, wie die NSA technisch an die Inhalte der Telefonate der französischen Politikspitze kam, kann derzeit nur spekuliert werden. Die Kennzeichnung der Methoden als unconventional und unidentified wird von einigen Beobachtern so interpretiert, dass sie per Computereinbruch in die Telefone erlangt wurden. Frankreich ist in jüngster Zeit nicht das erste Mal Opfer geheimdienstlicher Spionageoperationen. Als im Mai öffentlich wurde, dass der BND der NSA half, neben europäischen auch französische Politiker zu überwachen, gab man sich wortkarg. Wie sich das politische Theater in Frankreich und Deutschland gleicht, zeigen nicht nur die leicht irritierten, aber kleinlauten Reaktionen der jeweiligen Regierungen, sondern auch die parallel laufenden Pläne zum Ausbau der eigenen Geheimdienste, die hier wie dort anstehen. Es wirkt fast wie eine Persiflage auf Angela Merkel, wenn nun eilig ein Telefonat mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama anberaumt wurde und Frankreichs Premierminister Manuel Valls sagt, es sei nicht legitim, die Kommunikation von Verbündeten abzuhören. Die Amerikaner müssten sich an ihre Zusagen halten, die laut dem französischen Verteidigungsrat nach Beginn der Snowden-Veröffentlichung gemacht worden seien. Dann forderte Valls tatsächlich noch eine Art No-Spy-Abkommen, was wohl kein Satiriker überbieten könnte, da aus den geleakten Dokumenten genau das Scheitern eines solchen Ansinns ersichtlich ist. Kanzlerin Merkel steht nicht mehr nur allein mit der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff vor einer Weltöffentlichkeit, deren Medien den einen oder anderen hämischen Satz über Datenschutz und IT-Sicherheit in den Regierungszentralen abdruckten. Zu ihnen müssen sich nun die stolzen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac und François Hollande gesellen, die auch ins Fadenkreuz der von nicht zurückschreckenden NSA-Spione geraten sind. Die Folgerungen, die ausspionierte Regierungen bisher gezogen haben, sind ernüchternd. Es ist mitnichten eine Abkehr vom »Jeder spioniert jeden« aus. Stattdessen wird ein Ausbau der eigenen Dienste angestrebt. In Frankreich segnete das Parlament noch am Folgetag der Enthüllungen ein umstrittenes Gesetz ab, das den geheimdienstlichen Überwachungssektor enorm ausweitet, das massenhafte Abgreifen von Metadaten der Kommunikation legalisiert und Staatstrojaner erlaubt. Dabei geht es nur am Rande um die Stärkung der Abwehr gegen die Spionage durch die sogenannten Verbündeten. Primär enthalten die Wunschlisten der Geheim, die überall in Gesetze gegossen werden, weitergehende Zugriffsbefugnisse und immer mehr Spitzeltechnik. Statt zu erkennen, dass eine Aufrüstung der Offensivkapazitäten gerade bei der Computerspionage keine zusätzliche Sicherheit bringt, sondern nur das geostrategische und machtpolitische Wettrüsten weitertreibt, hoffen die zuständigen Politiker offenbar, dass noch mehr Spitzeln irgendwie eine Lösung ist. Schaut man sich die Prioritätenskala der französischen Politikziele in den aktuellen NSA-Dokumenten an, sieht man, dass sie der zweithöchsten Kategorie zugeordnet sind. Aus den Snowden-Dokumenten ist auch an vielen Stellen ersichtlich, dass es mitnichten, von den Spionagefreunden unter den Politikern gern behauptet, nur um die Verhinderung von Terrorismus geht. Abhörgeheimdienste dienten schon immer primär den politischen und wirtschaftlichen Interessen ihres Landes und ihrem ganz eigenen Machterhalt. So zu tun, als handle es sich bei den Spitzelorganisationen um ehrenwerte Institutionen, deren Zweck ausschließlich die Sicherheit der Bevölkerung sei, ist nichts als Zweckpropaganda. Frankreich hat durch die jüngsten Gewalttaten und insbesondere durch den Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris ein Trauma erlitten. Man diskutiert noch über die richtigen Gegenmaßnahmen. Dass allerdings das Ausweiten des geheimdienstlichen Spionierens ein adäquates Mittel sein kann, dafür spricht nach den neuen Veröffentlichungen nichts. Denn die angeblich den Terroristen hinterherjagenden Geheimdiensthacker haben nur wieder profane machtpolitische und Wirtschaftsspionage betrieben.
Juli 2015. Abwehr neuzeitlicher Überwachungsplagen. Seit IT-Sicherheit und Überwachung nicht mehr nur ein Nischenthema für technisch Interessierte ist, sondern Sicherheitslücken, internationale Geheimdienstskandale und politische Streits um Datensammlung und Auswertung tagtäglich die Zeitungen füllen, wächst die Anzahl deren, die sich dem technischen Gegengift widmen. Das sind zum einen immer mehr Firmen, die Geschäftsmodelle für einen größer werdenden Kundenkreis entwickeln oder ausbauen. Sie bedienen einen Markt, in dem aus privaten und beruflichen Gründen technische Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, um dem Problem der Spionage und Hacking-Angriffen entgegenzuwirken. Das sind zum anderen aber auch akademische Forschergruppen, die intensiv nachdenken über Möglichkeiten der Abwehr der neuzeitlichen Überwachungs- und Hacking-Plagen. Zusammen mit der ebenfalls größer werdenden Gruppe von Aktivisten, die versuchen, Verschlüsselungs- und Anonymisierungswerkzeuge zugänglich, benutzbar und vor allem sicher zu machen, hat sich das Angebot für normale Netznutzer und für Unternehmen verbreitert. Wer seine Gespräche, Chats und E-Mails schützen möchte oder muss und zusätzlich die Umstände seiner Kommunikation nicht preisgeben will, dem stehen heute weit mehr freie Programme und kommerzielle Angebote zur Verfügung. Der Snowden-Effekt zeigt Wirkung. Was Verschlüsselung angeht, ist die Angebotslage für interessierte Unternehmen und Privatpersonen fast luxuriös. So vielfältig sind Dienstleistungen und technische Werkzeuge mittlerweile. Auch in der Forschungslandschaft ist das Interesse an kryptografischen Methoden gestiegen. Und selbst beim einstigen Stiefkind, dem Prüfen und Auditieren der Umsetzung in Verschlüsselungsprogrammen, läuft es in letzter Zeit besser. Politisch ist das nicht überall gern gesehen. Geheimdienste fordern insbesondere in den Vereinigten Staaten mit zunehmender Vehemenz den Einbau von Hintertüren, um Verschlüsselungsmaßnahmen umgehen zu können. Der britische Premierminister David Cameron bläst ins gleiche Horn, wenn er betont, dass IT-Sicherheit zwar wünschenswert sei, aber mit Blick auf seinen GCHQ hinzufügt, dass die Verschlüsselung nicht unüberwindbar sein solle. Auch in Deutschland sind solche Wünsche zu hören, blieben aber kaum beachtet, denn dass die gesamte Wirtschaft zur Sicherung ihrer Daten und Infrastruktur vertrauenswürdige Verschlüsselung benötigt, können selbst Überwachungsextremisten nicht wegdiskutieren. Und seit klar ist, dass die NSA einheimische Politiker ins Visier nimmt, haben die Klügeren unter ihnen erkannt, dass Verschlüsselung ihre letzte Abwehrlinie ist, sofern sie weiter digital kommunizieren wollen. Bei den technischen Möglichkeiten der Anonymisierung ist bisher Tor, wie Onion Router, dominierend. Ein freies Programm, das ein Ausforschen der Umstände der Kommunikation durch Dritte verhindert. Für das Klicken im Netz und für das unbeobachtete Chatten wird es jeden Tag von mehr als 2 Millionen Menschen genutzt, die damit sowohl staatlichen als auch kommerziellen Überwachungsmaßnahmen entgehen. Gerade in repressiven Staaten ist Tor oft das Mittel der Wahl für Journalisten und sonstige Berufsgeheimnisträger, um sich und ihre Kontakte zu schützen. Beklagt wird jedoch seit langer Zeit, dass Tor durch die technische Anonymisierung das Surfen im Netz zu sehr verlangsamt. Der Grund liegt darin, dass die Daten im Tor-Netzwerk mehrfach verschlüsselt werden, was Zeit kostet. In den letzten Jahren hat sich das zwar verbessert, doch mit der Flut an Bildern und Bewegbildern ist nur schwer Schritt zu halten. Immerhin wurde zwischen sicherer Anonymisierung und Bequemlichkeit der Nutzung ein halbwegs akzeptabler Kompromiss gefunden. Große Datenmengen sind allerdings nur mit viel Geduld anonymisiert zu transportieren. So ging ein Raunen durch den Maschinenraum, als letzte Woche mit einem sogenannten White Paper ein neues Projekt vorgestellt wurde, das Online-Anonymität ohne unangenehme zeitliche Verzögerung verspricht. 5 Universitätsforscher zeigten ihr technisches Konzept mit dem Namen Hornet, High Speed Onion Routing at the Network Layer, das den ungeliebten Wartezeiten beim anonymen Surfen mit technischer Effizienz begegnet und die Router bis zu 93,5 Gigabyte pro Sekunde durchschleusen lässt. Auch Mechanismen, um bekannte Angriffe zu begegnen, die Nutzer de-anonymisieren könnten, wurden bedacht. Es ist zunächst eine technisch komplexe Darstellung der Ideen, die nun innerhalb und außerhalb der Akademie diskutiert wird. Projekte wie Hornet sind aber keineswegs akademische Gedankenspiele, sondern die Reaktion von Forschern und Aktivisten auf eine veränderte digitale Welt mit allseits schnorchelnden Geheimdiensten. Deren technische Mittel wurden einst dafür geschaffen, wirklichen Gefahren wie nuklearen Bedrohungen entgegenzuwirken. Heute spionieren sie Regierenden und Wirtschaftsbossen hinterher und zielen auf Journalisten und Dissidenten. Da man sie aus politischen Gründen weiterhin gewähren lässt, ist die Erforschung der technischen Gegenwehr allzu verständlich. Konzepte wie Hornet haben eine gesellschaftliche Dimension, denn mit dieser Methode der Anonymisierung werden auch übliche Zensurmaßnahmen technisch ausgehebelt, die in vielen Ländern längst Internetalltag sind. Deutlich wird der gesellschaftliche Einfluss auch, wenn man sich klarmacht, dass es bei Anonymisierung um die viel diskutierten Metadaten der Kommunikation geht. Während in Deutschland die politische Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung noch andauert, das geplante Gesetz aber bereits konkrete Form angenommen hat, ist in Großbritannien gerade gerichtlich festgestellt worden, dass die nationale Metadatensammlung rechtswidrig ist. Technische Projekte der Gegenwehr wie Hornet werden die Diskussion über anlasslose Massenüberwachung zwangsläufig verändern, sobald aus den Konzepten benutzbare Programme werden. Dem politisch offenbar so schwer einzudämmenden, heimlichen Schnorcheln der Geheimdienste an allen nur irgendwie greifbaren Kabeln könnte damit ein technologischer Riegel vorgeschoben werden.
Affäre um Netzpolitik.org. Wer soll entscheiden, was ein Staatsgeheimnis ist? 10.08.2015. Die Affäre um Netzpolitik.org führt vor Augen, dass die Geheimdienste politische Zeichen nicht zu lesen verstehen. Vor fast genau 2 Jahren, im August 2013, stellten sich 2 mittlerweile abgetretene Spitzenpolitiker mit breitem Rücken vor die in- und ausländischen Geheimdienste. Der eine, der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich, gab die heute satirisch anmutende Parole aus, es sei eine vollkommen unsinnige Vorstellung, dass tausende Geheimdienstler unsere Mails lesen und unsere Telefone abhören. Der andere, der damalige Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, erklärte mit dem Brustton der Überzeugung, der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung sei vom Tisch. Es war eine Zeit, in der das Treiben der Spionagebehörden noch heruntergespielt werden konnte, noch bevor das deutsche Parlament seine Untersuchungstätigkeit auf inländische Geheimdienste fokussierte. Seitdem ging es für das Ansehen der Geheimen abwärts. Mit jedem veröffentlichten Puzzlestein in den Medien, mit dem teils grotesken Gebaren der Zeugen im Untersuchungsausschuss, mit der Eskalation um die Selektorenliste, mit der systematischen Spionage gegen Spitzen von Regierung und Wirtschaft. Hinzu kamen die parlamentarischen Berichte zum Versagen der Geheimdienste bei der NSU-Mordserie. Gleichzeitig verfestigte sich mit den Erkenntnissen aus den Snowden-Papieren der Eindruck, die parlamentarische Kontrolle existiere nur dem Namen nach und der finanziell potente und demokratisch nur sporadisch kontrollierte Geheimdienstkomplex agiere nach eigenem Gutdünken. Das Image der westlichen Geheimdienste war schon auf einem historischen Tiefpunkt, als auch noch furchtbare Folterpraktiken eingeräumt werden mussten. Die auch in deutscher Übersetzung vorliegenden Folterberichte offenbaren grausames, entmenschlichtes Vorgehen, das mit nichts zu rechtfertigen ist. Kaum vorstellbar, dass die Verantwortlichen erwartet hatten, dass die Foltermethoden öffentlich diskutiert werden würden. Der Zeitgeist entwickelte sich schon vor Snowden, langsam, aber kontinuierlich gegen die Geheimkultur der Dienste. In der Folge der Veröffentlichung der amerikanischen Depeschen und der Diskussion um WikiLeaks wurde bereits die Frage aufgeworfen, ob in unserem digitalen Zeitalter der Geist des Leakens wieder zurück in die Flasche könne. Die Veröffentlichungen aus dem Snowden-Fundus waren die eindeutige Antwort. Das Aufblähen der Spionageindustrie tat das Übrige. Umso größer der Apparat der Geheimdienste wurde, umso schwieriger wird es, die digitalen Informationen im Zaum zu halten. Dass in letzter Zeit in Deutschland dutzendweise geheime Papiere ihren Weg in die Öffentlichkeit fanden, musste den Ärger der Geheimen auf sich ziehen. Nun galt es offenbar, ein Mittel zu suchen, um zu verhindern, dass das Leaken aus Geheimdienstkreisen in Teilen der Presse gängig wird. Es drängt sich der Eindruck förmlich auf, dass die Strafanzeige des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutz und die darauffolgende Einleitung von Ermittlungen der Bundesanwaltschaft wegen Landesverrats eine Reaktion einer durch immer mehr Leaks und harsche Kritik bedrängten Behörde ist, deren Selbstbild mit der Außenwahrnehmung kaum mehr in Einklang zu bringen ist. Dass dieses Vorgehen von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen im Innenministerium geduldet, möglicherweise gar gefördert wurde, zeugt nicht nur von einer absurden rechtlichen Bewertung, sondern auch von einer fatalen politischen Fehleinschätzung in Bezug auf die Reaktion. Unbestritten sollte die Strafanzeige in erster Linie ein Schuss vor den Bug für potenzielle Informanten sein und der Abschreckung von Nachahmern dienen. Aber dass der Kollateralschaden beträchtlich sein würde, war durchaus absehbar. Denn Netzpolitik.org ist seit Beginn der parlamentarischen Untersuchungen zu in- und ausländischen Geheimdiensten nicht nur wegen des konsequenten Veröffentlichens von Originalpapieren bekannt, sondern vor allem deswegen, weil jede einzelne Sitzung des Geheimdienstausschusses von Anfang bis Ende live protokolliert wurde und damit im Netz in nahezu Echtzeit verfügbar war. Im Kern wurde damit eine in Deutschland bisher noch nicht praktizierte Live-Berichterstattung über den öffentlichen Teil des Untersuchungsausschusses gestartet, die in Geheimdienstkreisen wenig Freunde haben wird. So viel Transparenz mussten sich die verhörten Verantwortlichen in den vergangenen Geheimdienstuntersuchungsausschüssen noch nie gefallen lassen. Hinzu kommt, dass in so manchen der live protokollierten Sitzungen deutlich mehr Informationen zutage traten, als den Geheimen lieb sein dürfte. Vor allem aber zeigen die Protokolle in aller Klarheit die organisierte Verantwortungslosigkeit, denn es lässt sich detailliert nachlesen, wie Zeuge um Zeuge die Verantwortung von sich weist und auf den Nächsten schiebt. Damit, dass zumindest der Anschein entsteht, mit dem Vorwurf des Landesverrats würde man nervige Kritiker verfolgen, hätte man im Innenministerium rechnen müssen. Zumal die beanstandeten auf Netzpolitik.org veröffentlichten Papiere und Artikel das Ressort selbst betreffen. Es ist fraglich, ob die Juristen des Innenministeriums tatsächlich die rechtliche Einschätzung des irrlichternden Verfassungsschutzchefs Maaßen teilen, dass es sich dabei um Staatsgeheimnisse handelt. Falls doch, erscheint eine Neukalibrierung der Definition des Staatsgeheimnisses notwendig, wie sie der Stuttgarter Oberlandesgerichtspräsident Richard Schmidt schon in der Diskussion während der Spiegel-Affäre 1962 forderte. Er regte an, man müsse den Begriff des Staatsgeheimnisses enger fassen und beschränken auf eigentlich militärisch-technische Tatsachen, Erkenntnisse, Formeln, Planungsdetails. Schmidt fügte hinzu, man wird ferner die Frage des Wohls der Bundesrepublik und seiner Gefährdung unter einem weiteren Blickwinkel sehen müssen, als dem der betroffenen Staatsressorts. Man wird die Entscheidung darüber nicht den Beamten oder Offizieren dieser Ressorts überlassen dürfen. Vielmehr muss man die Frage aus weiterer politischer, rechtlicher und moralischer Perspektive sehen. Gleich alle drei Perspektiven sind den Verantwortlichen wohl aus dem Blick geraten.
August 26, 2015. Die IT-Vertrauenskrise im Vorwahlkampf. Während in Deutschland die Kommunikationssysteme des Bundestags runtergefahren und von allerhand Spionagesoftware gesäubert werden müssen, schicken sich die US-Amerikaner im beginnenden Rennen um das Präsidentenamt bereits an, Technologiefragen zum umstrittenen Wahlkampfthema zu machen. Zwar mag man sich als deutscher Wähler ob der hilflosen Reaktionen aus dem hiesigen Parlament schon gehörig fremdschämen, in den Vereinigten Staaten sieht es in Sachen IT-Sicherheit nicht viel besser aus. Denn mindestens so intensiv, wie hierzulande über das löchrige Bundestagsnetz hergezogen wurde, zeigt sich die US-amerikanische Öffentlichkeit über den OPM-Hack verärgert. OPM ist das Office of Personal Management, das die Angestellten der US-Regierung verwaltet. Man hatte dort schon im März letzten Jahres den Verdacht, die Chinesen hätten die OPM-Systeme unterwandert, entschloss sich aber nicht zur Benachrichtigung der Öffentlichkeit und der Mitarbeiter über den elektronischen Einbruch. Erst im Dezember wurde einigen Betroffenen mitgeteilt, dass ihre Daten abhanden gekommen waren. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Im Sommer kam raus, dass weit über 20 Millionen derzeitige und frühere Angestellte, Bewerber und auch Vertragspartner zu Datenopfern der Angreifer geworden waren, die monatelang die Datensysteme ungestört durchsucht hatten. Rausgetragen wurde offenbar auch die vollständige Liste derer, die in US-Behörden Sicherheitsfreigaben haben. Ob die Angreifer in den Monaten auch Daten modifiziert oder gelöscht hatten, konnte bis heute nicht geklärt werden. Klar ist nur, dass es sich um den mit Abstand größten Datenabfluss aus US-Regierungssystemen handelt, der je bekannt wurde. Die ohnehin schwelende IT-Vertrauenskrise erreichte einen neuen Tiefpunkt. Die Ankündigung, man werde immerhin ein Callcenter für Betroffene einrichten, erntete nicht mal mehr Spott. Den bekam dafür der republikanische Vorwahlkandidat Mike Huckabee ab, der nach dem OPM-Hack allen Ernstes eine Art Vergeltungsschlag gegen China forderte. Ein weiterer Anlass für heftigen Disput über technologische Fragen im Kampf um die US-Präsidentschaftswahl 2016 ist auch die anhaltende Diskussion über das massenhafte Abhören durch die NSA und die äußerst enge Zusammenarbeit des Geheimdienstes mit AT&T, die kürzlich öffentlich wurde. Milliarden Nachrichten, Mobilfunk- und Internet-Metadatensätze lieferte der Telekommunikationsanbieter im Rahmen des jahrelangen Überwachungsprogramms Fairview an die NSA, inklusive der Internetdaten des UN-Hauptquartiers. Nachdem die Snowden-Enthüllungen vor 2 Jahren damit begonnen hatten, wie Verizon die Telefonate der Amerikaner an den Geheimdienst durchreicht, fragt sich die Öffentlichkeit mit Recht, warum kein Ende der Geheimdienstskandale absehbar ist und welche Haltung eigentlich die Wahlkampfkandidaten dazu einnehmen. Als am 6. August die Republikaner ihre Fernsehdebatte zelebrierten, war die Überwachung durch die NSA ein höchst kontroverses Thema. Auch unter Demokraten gibt es keine einheitliche Meinung. Nur Hillary Clintons derzeit bedeutendster Rivale um die Kandidatur, Bernie Sanders, hat bisher den Überwachungsapparat und die Aktivitäten der NSA unmissverständlich als Orwellsch verdammt. Anders als die offenbar ausgesprochen willigen Helfer unter den Telekommunikationsanbietern haben die großen US-Internetkonzerne in den letzten Monaten nach und nach begonnen, ihre angebotenen Geräte, Apps und Dienste standardmäßig mit Verschlüsselung zu versehen. Mit den Angeboten von Facebook, Yahoo, Amazon, Google, Microsoft und Apple bewegen sich die meisten Amerikaner durchs Netz. Und mit ihnen ein Gutteil der Weltbevölkerung. Nachrichten zu verschlüsseln ist für viele von ihnen längst nichts Exotisches mehr, sondern schlicht Alltag auf Millionen Geräten. Nur betonen Apple oder Yahoo jetzt häufiger und lauter, wie wichtig ihnen die Privatsphäre ihrer Kunden ist. Gemeinsam verfassten amerikanische Technologiekonzerne im Mai gar einen Brief an das Weiße Haus, in dem sie konstatieren, starke Verschlüsselung als wichtige Schutzmaßnahme sei allgemein angebracht und dürfe daher nicht absichtlich geschwächt werden. Der Chef von Apple, Tim Cook, bekräftigte kürzlich seine Haltung, Nutzern Werkzeuge zur Verschlüsselung vermehrt anbieten zu wollen, mit dem Hinweis, dass heimlich eingebaute Hintertüren US-amerikanische Verfassungsgrundsätze unterminieren würden. Besonders der Streit um die Nutzung von Verschlüsselung rückt in das Interesse der Wahlkämpfer für die Präsidentschaftskandidatur. Denn wenn die Internetgiganten so weitermachen, wird in Zukunft ein Großteil der Chats und Mails nicht mehr im Klartext über die Netze gehen, ob es den Nutzern bewusst ist oder nicht. Daher wird auch die Frage wieder diskutiert, ob und unter welchen Voraussetzungen kryptografische Schlüssel von den Unternehmen hinterlegt oder herausgegeben werden müssen, sofern das technisch möglich ist. Als einer der aussichtsreichsten republikanischen Kandidaten im Vorwahlkampf wagte sich in der neuen Kryptodebatte Jeb Bush letzte Woche aus der Deckung. Ganz im Stil seines Bruders George W. Bush ließ er verlauten, angesichts der Evildoers Bösewichte solle man besser von starker Verschlüsselung lassen. Er wandte sich an die amerikanischen Netzkonzerne und warf ihnen vor, wenn sie Verschlüsselung einbauten, würden sie es der amerikanischen Regierung schwerer machen, ihre Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Evildoers zu fangen. Bush schlug daher vor, in Sachen Verschlüsselung eine kooperative Vereinbarung zwischen den Silicon Valley-Konzernen und der US-Regierung zu schließen. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, sind auch die vielen Millionen Nutzer jenseits der Vereinigten Staaten mit betroffen. Ob politisch gefordert wird, dass Hintertüren eingebaut werden müssen oder doch der Vertraulichkeit der Kommunikation das Vorrecht gegeben wird, könnte den US-Vorwahlkampf auch in Europa interessant machen. Denn die europäische Wirtschaft ist kaum weniger abhängig von den US-Internetkonzernen als die privaten Nutzer.
September 2015. Jeder ist angreifbar. Über Hacker und die brüchigen Fundamente der Industrie 4.0. Die Säulen der Welt im anbrechenden Digitalzeitalter sind bröckelig. Die Technologien, auf denen die Vernetzung des Alltags und die Informationsströme der Wirtschaft beruhen, ähneln eher provisorischen Holzgestellen als soliden Stahlkonstruktionen. Meistens funktioniert alles, solange niemand an den Brettern rüttelt oder einen Balken durchsägt. Nun sind aber auch Spione, Militärs und Kriminelle aller Art in der digitalen Sphäre angekommen und rütteln und sägen. Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen darf es als Standardinstrument staatlicher und privater Spitze gelten, Sicherheitslücken systematisch auszunutzen oder sie sogar heimlich zu erzeugen. Wöchentlich gibt es neue Schlagzeilen über kriminelle Einbrüche in Online-Shops, Datingportale und Zahlungssysteme. Sie sind zur Normalität geworden. Doch was genau schief geht, welche Schwächen ausgenutzt und weshalb immer neue Sicherheitslücken aufgedeckt werden, dafür interessiert sich kaum jemand. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Es herrscht ein Desinteresse an den Details der digitalen Welt, das fatal ist. Natürlich sind die Einzelheiten kompliziert, das sind sie immer. Aber es geht in diesem Fall nicht nur um ein paar Schrauben, sondern um die Fundamente der modernen Wirtschaftswelt. Hacker treibt eine tiefsitzende Neugier an, alles über diese Details wissen zu wollen. Deshalb erforschen sie die wackeligen Technologiekonstruktionen, deshalb wollen sie die Schwachstellen präzise kennen. Und so erwerben sie sich die Fähigkeiten, mit denen sie sich die technologischen Systeme untertan machen können. Eine der wichtigsten Erkenntnisse von Hackern in den letzten Jahren ist dabei, die Abwehr ist in der digitalen Welt die langfristig sinnvollere Strategie als der Angriff, auch wenn letzterer meist viel einfacher ist. Vor allem in Offensivmethoden zu investieren, wie es etwa Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen jüngst wieder propagierte, bringt letztlich nichts. Denn was hat man davon, über Mittel zur elektronischen Ausschaltung eines Gegners zu verfügen, wenn die eigene Infrastruktur verwundbar ist? Eine Strategie der Abschreckung funktioniert im digitalen Raum auch deshalb nicht, weil es fast nie möglich ist, festzustellen, von wem man gerade angegriffen wird. Ob hinter einer Attacke, die von einem chinesischen Server ausgeführt wird, der chinesische, der russische oder der amerikanische Geheimdienst steckt oder ob nur schnöde Online-Kriminelle am Werk sind und ob diese vielleicht von einem ganz anderen Geheimdienst kontrolliert werden, dazu sind verbindliche Aussagen kaum möglich. Folglich kann man auch niemandem sinnvoll mit Vergeltung drohen. Die Cyberwaffen zielen ins Leere. Wenn aber jeder ein Ziel und jeder verwundbar ist, dann ist der Zustand der digitalen Welt grundsätzlich ein unsicherer. Dann ist Abwehr die beste Verteidigung. Und aus dieser Erkenntnis heraus verbreitet sich in der Hacker-Community ein Gedanke immer weiter: die Lage endlich grundlegend zu verbessern. Die Angreifbarkeit digitaler Systeme ist kein Naturgesetz. Sie beruht ganz einfach auf schlecht geschriebener Software. Wer programmiert, macht Fehler. Es ist kein Hexenwerk, diese Fehler zu verhindern oder Schwachstellen, die durch sie verursacht wurden. Es ist nur teuer und aufwendig. Um eine grundlegende Änderung zu erreichen, ist eine umfassende Erneuerung nötig. Die Fundamente der Informationsgesellschaft müssen langfristig neu gebaut werden. Und möglich wäre das. Technologien, die von vornherein verhindern, dass sicherheitsrelevante Programmierfehler gemacht werden, sind in der Forschung weit entwickelt. Zudem gibt es sichere Programmiersprachen, automatische Methoden zur Softwareprüfung und Bausteine für sichere Betriebssysteme. Sie müssen nur in der Fläche den Weg in die Praxis finden. Und das ist teuer. Das Problem ist jedoch, dass die Digitalbranche nach wie vor auf ein möglichst hohes Innovationstempo bei gleichzeitiger Kostenreduktion setzt. Und der schnellste Weg, ein Produkt auf den Markt zu bringen, ist ohne große Rücksicht auf mögliche Sicherheitsprobleme zu arbeiten. Und so schwanken alle weiter auf denselben wackeligen Holzgestellen und hoffen, dass diese nicht einstürzen. Die Aufgabe wird nicht kleiner. Im Vergleich zu dem, was wir heute kennen, wird schon in naher Zukunft die Abhängigkeit von digitalen Systemen exponentiell wachsen. Das Schlagwort vom Internet der Dinge bedeutet vor allem eins: die Fallhöhe steigt dramatisch. Die IT-Zukunft wird nicht aus minder nützlichen Kuriositäten wie intelligenten Kühlschränken bestehen. Sie wird vielmehr aus selbstfahrenden Autos, Altenpflegerobotern, mobiltelefonbasierten Bezahlsystemen, vernetzten Heizungen und Stromspeichern errichtet und aus Sensoren, die uns sagen, wie voll das Fitnessstudio und das Bürgeramt gerade sind. Alles, was irgendwie vernetzt werden kann, wird vernetzt werden. Industrie 4.0 bedeutet, dass Produktionsprozesse und Geräte, die bisher zwar computerisiert, aber weitgehend offline waren, ans Netz kommen. Aus der Sicht eines Hackers sind sie damit vor allem direkt angreifbar. Die bisherige Strategie der Konzerne lautet: wir bauen erst einmal das Produkt und dann können im besten Falle von uns bestellte Hacker schauen, wo die Schwachstellen sind. Doch wenn heute etwa in einer Autofabrik eine neue Produktionsstraße überprüft wird, haben diese vom Unternehmen bestellten Angreifer meist leichtes Spiel. Die Werksingenieure sind häufig schon froh, wenn sie die komplexe Anlage überhaupt rechtzeitig zum reibungslosen Funktionieren bringen. Ihre Emotionen wechseln dann von staunendem Unglauben zu resignierender Verzweiflung, wenn die professionellen Hacker als sichtbaren Beweis ihres Erfolgs ein kleines Roboterballett ablaufen lassen oder die Antriebsmotoren plötzlich den imperialen Marsch aus Star Wars summen. Im Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik wurde ein konkreter Schadensfall berichtet, der die Bedrohlichkeit deutlich aufzeigt. Ein Hochofen wurde von bösartigen Angreifern über das Netz so heruntergefahren, dass die Anlage schwer beschädigt wurde. Der Angriff könnte ein Minitekel für die digitale Zukunft der Industrie sein. Denn der Vernetzungsgrad der Industrieanlagen steigt schon heute rasch, auch ohne Industrie 4.0 Vision. Und wenn beide Großprojekte die Vernetzung der Industrie und des Alltags auf dem heutigen erbärmlichen Niveau der IT-Sicherheit geschehen, dann werden die Meldungen über Sicherheitsschwankungen nicht länger bloß den Charakter eines irgendwie hinnehmbaren Grundrauschens haben. Ein Vater der modernen Science-Fiction, Arthur C. Clarke, hat das Phänomen des allgemeinen Desinteresses an den Details der technisierten Welt mit den Worten beschrieben: jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Noch vor 2 Jahrzehnten wäre uns das, was wir jeden Tag selbstverständlich benutzen, wie Magie erschienen. Wir haben große Teile des Wissens der Menschheit auf einem Gerät abrufbar, das in die Hosentasche passt. Mit ein paar Klicks kann man dafür sorgen, dass fast alles, was irgendwo in der Welt produziert wird, wenige Tage später an der Haustür erscheint. Wie das funktioniert, müssen wir nicht wissen. Die Magie wirkt schließlich fast immer. In vielem ähnelt die Magie des Netzes damit einem anderen Wunder der modernen Zeit, den Trinkwasserleitungen. Wenn man den Hahn aufdreht, sprudelt wie durch Zauberhand Wasser heraus. In Gegenden mit guter Infrastruktur kann man es sogar direkt trinken. Der tatsächliche Zustand der digitalen Technologien entspricht aber eher dem des Wassernetzes einer Megametropole in der dritten Welt mit schlecht gewarteten Rohren. Es sieht übel aus in den Kellern des Netzes. Wenn wir uns die globale Infrastruktur als ein Gewirr von Druckwasserleitungen vorstellen, dann sind Techniker rund um die Uhr damit beschäftigt, sie zu flicken. Es spritzt an allen möglichen Stellen heraus, aber es gibt nur Heftpflaster für die Leckstellen. Die Heftpflaster sind das, was man heute als IT-Sicherheitstechnologien angeboten bekommt. Und am Ende geht es den Verkäufern von Sicherheitssoftware nur darum, dass sie die Rohre wenigstens ein Weilchen halbwegs dicht halten und mit möglichst innovativen Heftpflastern Geld verdienen. Diese de facto Kapitulation der IT-Sicherheit ist für niemanden in der Branche ein Geheimnis. Die marktführende Antivirusfirma Symantec gestand jüngst ein, dass Antivirus-Software weniger als die Hälfte aller Angriffe erfassen kann. Gegen Angreifer, die über Motivation und Ressourcen verfügen, gibt es angesichts der Vielzahl an Schwachstellen derzeit keine wirksame Verteidigung. Die Unternehmen engagieren Hacker, um Lücken zu finden. Sie kaufen Versicherungspolicen, um sich gegen Cyberrisiken abzusichern. Sie stolpern durch die Bedrohungsszenarien wie Getriebene. Ihre Strategie besteht letztlich vor allem darin, zu hoffen, dass es ihren eigenen Laden nicht allzu heftig trifft. Das Internet der Dinge und die Industrie 4.0 böten jetzt die einmalige Chance, den notwendigen grundlegenden Umbau der digitalen Technologien in Angriff zu nehmen und von Anfang an stabile, sichere Systeme zu bauen. Jetzt etwas langsamer, aber solider voranzuschreiten, ist möglich. Und es wäre langfristig der bessere Weg. Sonst werden wir in 10 Jahren konstatieren müssen, dass es zwar viele neue, magisch anmutende, vernetzte Dinge gibt, dass sie aber leider unter den bunten Oberflächen stinkend schleimig sind, uns ausspionieren und nicht gehorchen.